Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen Jan Bertram. Ihr seht es schon am Logo bei ihm im Screen. Er arbeitet für die Free Cities Foundation. Der ein oder andere hat vielleicht sowieso schon mitbekommen, dass die Tage auf dem YouTube-Kanal der Libertären erneut ein Interview von Titus Gebel gepostet wurde. Und Titus Gebel ist ja schon bekannt für sein Buch Freie Privatstädte. Und die Free Cities Foundation gehen ein bisschen über das rein theoretische Konzept der freien Privatstädte hinaus. Ich möchte darüber deswegen ein bisschen mehr im Detail einladen. Und damit erstmal herzlich willkommen, Jan.
Ja, danke. Mal schauen, wo es uns das heute hintreibt. Und gerne erzähle ich euch ein bisschen mehr über Free Cities, was wir machen, was wir planen und was gerade so in der Welt abgeht.
Ja, ich denke, das Interesse ist zumindest in meiner Bubble, mit der ich mich regelmäßig umtreibe, schon relativ groß. Aber vielleicht beginnen wir erstmal bei ganz persönlichen Sachen. Vielleicht erzählst du erstmal deinen Werdegang. Wie bist du denn zu Free Cities gekommen und so weiter? Was ist da dein Gedankengang und was konkret machst du eigentlich dort?
Ja, ich treibe mich seit über 10 Jahren in der libertären Szene rum und bin da auch, habe da Titus Gebel getroffen und für den arbeite ich jetzt seit 6 Jahren in verschiedenen Funktionen, unter anderem halt für die Free Cities Foundation. Und ja, bei der Free Cities Foundation habe ich nur noch einen kleineren Job. Hauptsächlich arbeite ich bei Titus For-Profit Titpolis, wo wir halt auch tatsächlich dann diese Privatstädte versuchen zu gründen. Die Free Cities Foundation ist mehr so marketingorientiert. Also das ist unsere, womit wir versuchen, generell das ganze Konzept zu bewerben und Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es eben viele Alternativen in der Welt gibt und nicht jeder dazu verdammt ist, in seinem Heimatdorf bleiben zu müssen und den dortigen Umständen ausgesetzt zu sein. Ja.
Vielleicht, weil es bestimmt noch den ein oder anderen Zuschauer gibt, der vielleicht von dem Konzept erstmal gar nichts gehört hat. Die Free Cities sind die Idee, das Wohnen, das gemeinsame Zusammenleben quasi outzusourcen an einen privaten Anbieter. Ne? Soweit richtig? Oder wie erklärst du es, Ken?
Ich würde sagen, Kernmerkmale sind eben, dass es das Governance, also es gibt leider keinen guten deutschen Begriff dafür, ja, aber sozusagen die Verwaltung des Zusammenlebens, dass das eben eine Dienstleistung ist, wie jeder andere auch, die wie alles andere auch privat erbracht werden kann und für die man im Zweifelsfall dann halt eben wie für jeden anderen Service auch Gebühren statt Steuern zahlt und man auch den Dienstleister in Regress nehmen kann. Ja, also ich sag mal, wenn man irgendwie einen Servicevertrag mit irgendjemandem abschließt über irgendwas Profanes aus dem Alltag und der andere liefert nicht ab, dann hat man meistens einen Schadensersatzanspruch. Man kann das irgendwie, man kann seine die Leistung einklagen. Nur bei der Staatsdienstleistung, da klappt das Ganze halt leider nicht. Das ist irgendwie immer noch aus diesem historischen Erbe. Das ist irgendwie alles von Gottes Gnaden ist und irgendwie hat es so einen Unantastbarkeitscharakter in unserem Denken. Und ich denke, Privatstädte sind halt der Versuch, das zu überwinden und es quasi als moderne Dienstleistung zu interpretieren, ja.
Okay, ich versuche mich jetzt nochmal so ein bisschen reinzudenken. Derjenige, der davon noch gar nichts gehört hat, der fragt sich jetzt wahrscheinlich als allererstes mal, okay, ich kann ja verstehen, dass man die meisten Dienstleistungen und so weiter privatisiert, dass man eine privatisierte Müllabfuhr, vielleicht sogar Straßen und Schulen und so weiter und so fort, alles privat anbieten kann, mag sein. Wie funktioniert es jetzt zum Beispiel mit einer Verteidigung? Ne? Da ist klar, dass ihr keine Armee stellt, sondern ihr schließt da Verträge ab. Ne?
Naja, sagen wir mal so, wir sind ja Free Private Cities und nicht, also wir wollen keine Staaten sein, wir wollen nicht auf internationaler Ebene im Souveränitätsspiel mitspielen, ja, sondern wir sagen ganz klar, wir suchen einen Vertragspartner, einen Gastgeberstaat nennen wir das, ja, bei dem, in dem wir unsere Stadt gründen können, der uns innerhalb seines Rechtsrahmens gewisse interne Autonomie zugesteht, wo wir innerhalb des Rahmens der Stadt über Dinge entscheiden können, die vielleicht sonst eher auf Ebene des Nationalstaats entschieden werden. Und wir haben da aber auch den Ansatz, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, also Verteidigung ist ganz explizit nicht Teil unseres Programms. Da sind wir einfach sozusagen eine Stadt im Staat. Ja, der Staat übernimmt die Verteidigung im Fall der Fälle, wozu es ja hoffentlich sowieso nicht kommen sollte. Aber wir würden uns ganz simpel auf Staatsdienstleistungen begrenzen. Ja, also wir erbringen alle Services, wie du angesprochen hast, Müllabfuhr, ja, und Elektrizität, da werden wir dafür sorgen, dass es das alles gibt, alles, was man halt als Infrastruktur braucht. Und ich würde mal sagen, so rechtliche Rahmengesetzgebung, ja, also eben Steuern, hoffentlich keine, die ganzen Unternehmensanreize, die man halt eben setzen will. Man muss ja doch einiges an Regulierung machen, gerade im Baurecht oder so. Da müsste man schon sich überlegen, in welche Richtung will man gehen. Möchte man da völlige Freiheit jedem Bauherrn einräumen oder gibt es da Brandschutzbestimmungen und so? Das würde alles in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Ja. Und ja, nur alles, was so auf internationaler Ebene ist, da haben wir nicht den Anspruch. Das ist ganz bewusst, dass wir da nicht in diesem in diesem Souveränitätsgame mitspielen wollen. Ja. Dort wird es nämlich auch schnell skurril. Also ich weiß nicht, viele haben vielleicht auch schon mal von diesen Mikronationen gehört. Ja. Und das alles hat ja immer nur mäßige Erfolge, denn am Ende des Tages ist die Staatengemeinschaft ja doch ein eingeschworenes Kartell. Und wir haben nicht, unser Ziel ist nicht, das anzufechten, sondern wir möchten dann eine gute Partnerschaft mit einem Staat aushandeln und auf dieser Basis dann halt eine Stadt bauen, in der drin halt dann entsprechend gute Rahmenbedingungen für alle herrschen. Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel Baurecht ansprichst, nach was für Maßstäben orientiert ihr euch? Wo geht ihr hier? Also mir ist ja vollkommen klar, dass in einem, sag ich mal, ostasiatischen Staat mit vielleicht Bambus gebaut wird, während in Deutschland das Baurecht ja vollkommen überbordet ist und die Leute auch durchaus zu Recht darüber klagen. Also, dass man irgendwo einen Mittelweg finden kann, sollte, ist schon klar. Ich gehe mal davon aus, ich will jetzt auch nicht in eine freie Privatstadt ziehen und dann fällt das Gebäude möglicherweise auseinander aufgrund von fehlender Bestimmungen. Aber woran orientiert man sich dabei so?
Ja, ich sag mal, bei uns ist halt alles Orientierung am amerikanischen Common Law System, ja. Also ich sag mal ganz simpel, und den Anwälten rollen sich jetzt wieder die Fußnägel hoch, ja, aber ich sag mal ganz simpel, bei uns in Europa wird Recht mehr kodifiziert, also in Gesetzen niedergeschrieben, ja, in Deutschland vom Bundestag, wohingegen es in den angelsächsischen Ländern halt nicht so stark vom Gesetzgeber geschaffen wird, sondern viel im Gericht gefunden wird, sagt man dort. Ja, also dort wird sozusagen, wenn jetzt ein neuer Sachverhalt auftritt, wie zwei Drohnen kollidieren in der Luft, ja, also hat bisher noch keiner ein Gesetz zugeschrieben, dann würde der Richter halt schauen, Mensch, was gibt's denn da? Was könnte man da als Vergleichsmaßstab ranziehen? Vielleicht zwei Autos, die auf der Straße kollidieren und sich dann halt dort an der vergangenen Rechtsprechung orientieren. Und das Common Law System bietet viel mehr Flexibilität, was solche Dinge anbelangt, ja, weil halt so ein Ermessensspielraum dort ist, den wir halt hier, also der halt hier viel enger ausgelegt wird in den zentraleuropäischen Systemen. Und ja, woran orientieren wir uns? Erstmal immer an den lokalen Gegebenheiten, wie du sagst, ja, das ist, der Anspruch ist natürlich nicht ein Fremdkörper irgendwo in einem Staat zu sein, sondern das Ganze funktioniert nur, wenn man sich dort eingliedert, ja. Also man muss immer Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten nehmen, auch auf die lokale Kultur, auch auf Werte im Zweifel, denn das kann einfach nicht gut gehen, wenn man da sozusagen als totale Alien-Enklave sein eigenes Ding macht und drumherum die Leute, die können sich überhaupt nicht damit identifizieren und nehmen das als Fremdkörper wahr. Da ist der Anspruch ganz klar, dass man da halt etwas findet, was so ein bisschen im Einklang mit dem Gastgeberstaat findet, sich aber auch an unseren Werten orientiert. Und ja, beim Baurecht, da müsste man halt schauen, dass man ganz allgemeine Regeln aufstellt, dass man halt sagt, der Bauherr hat sich um Brandschutz zu kümmern, ja, der ist da im Zweifel für haftbar zu machen, dass da so Materialien verwendet werden oder die halt irgendwie Feuer eindämmen oder verhindern, dass das überhaupt ausbricht. Und wie er das genau macht, das ist dann vielleicht dem Bauherrn überlassen. Ja, er muss halt darauf gefasst sein, dass, wenn es mal zu einem Schadensfall kommt, das Ganze vor Gericht geht und dann wird man ihm da schon unter die Lupe nehmen, was er da halt für Maßnahmen implementiert hat. Das wäre eine denkbare Herangehensweise. Ja, und natürlich ist auch denkbar, Standards zu setzen, wie das bei uns ist. Ich denke auch, da läuft es in gewisser Hinsicht drauf hinaus, denn ja, wie du sagst, du, weißt du, wenn du in ein Mehrfamilienhaus ziehst, du hast einfach Bock drauf, dass da eine gewisse Schallisolierung ist und du nicht durch deine Papierwände jeden Pups hörst, ja, und dass da ein bisschen Brandschutz ist, dass das Ding nicht morgen einstürzt. Ich denke schon, dass es auch im Baurecht Vorgaben geben wird. Ja, oder denk mal an die Ästhetik einer Stadt, ja, also ein Thema, das wir in Deutschland, ein bisschen auch kriegsbedingt natürlich, aber das hier halt eine sehr untergeordnete Rolle spielt, ja, wir haben ja hier den Running Gag der Bauverhinderungsämter, die sämtliche Bauanträge ablehnen, die halt nicht wie eine identische Kopie des Nachbarhauses aussehen, ja, also wenn man hier futuristische Architekturentwürfe anschaut, die haben ja eine geringe Überlebenschance in Deutschland und naja, da wäre natürlich schon die Idee, dass man da ein bisschen mehr Vielfalt auch zulässt, aber gleichzeitig auch schaut, dass man halt irgendwie ein ästhetisches Stadtbild hinbekommt. Also da muss man halt auch vor Ort schauen, wie man das dann ganz konkret findet. Ne? Jedenfalls denke ich, dass es sich stark davon unterscheidet, wie halt hier westliche Administrationen laufen, denn die sind ja doch sehr, ja, risikoavers, möchte ich mal ganz freundlich sagen, ja, also da versucht man halt möglichst nicht abzuweichen von dem, was man bereits etabliert hat, sich an enge vorgegebene Regeln zu halten und ich denke, da ist unser Anspruch schon, dass es halt ein bisschen lustiger wird bei uns, ja.
Ja, bei deutschen Innenstädten finde ich es ja sogar noch, klar, da sind die meisten Gebäude ja so ein bisschen vielleicht altertümlich, was aber auch ja das ästhetische Bild fördert, wobei ich ja diese kommunistischen Plattenbauten, wie gefühlt jedes Gebäude heutzutage aussieht, ist ein bisschen anstrengend. Aber ich denke, da ist, also da macht die Lokalität halt viel aus. Ich würde vielleicht, um nicht zu theoretisch zu bleiben, direkt in ein Beispiel einsteigen. Ich denke, das, was den meisten Leuten, die schon mal die vielleicht schon freie Privatstädte gelesen haben oder die schon öfter Titus Gebel im Interview gesehen haben, den wird wahrscheinlich Prospera das bekannteste Beispiel sein, weil darüber hat man schon mal gehört, darüber gab es auch schon mal eine Dokumentation. Ne? Jetzt war ich noch nie in Honduras und weiß nicht, wie es in Honduras aussieht, aber grundsätzlich ist das glaube ich, bekannteste Projekt, oder liege ich falsch?
Auf jeden Fall ist Prospera das Flaggschiff-Projekt, das bisher das größte Funding eingesammelt hat. Ne, die haben über 30 Millionen US-Dollar gesammelt bisher. Und ja, die sind, ich sage immer so ein bisschen so dieses typisch amerikanisch halt. Man baut halt Hochhäuser, ne, und es muss halt alles so ein bisschen glitzern und glänzen. Und das ist halt Prospera, genau, ja. Und die gibt es da jetzt seit, ja, ich würde sagen, wie lange genau, weiß ich, grob geschätzt 7, 8, 9 Jahren ist es gestartet, inoffiziell, vielleicht schon 10. Und seit ein paar Jahren sind die halt öffentlich und gerade sind auch die Duna Residencies, deren erste richtige Wohngebäude fertig geworden, eben zwei, also ein Hochhaus, ein zweites ist im Bau. Und dann haben die ja noch so ein Golfresort aufgekauft und haben das auch noch eingegliedert bekommen in ihre Zone, kurz bevor die Sozialisten dann die Macht übernommen haben in der Wahl und seitdem werden sie ja vom Verfassungsgericht stark bekämpft. Aber ja, Prospera ist natürlich das, was am glitzerndsten und glänzendsten ist. Ja. Nur vielleicht ist, also ich persönlich halte ja die Schwesterstadt Morazan für ein bisschen interessanter eigentlich noch, denn Prospera ist, wie du sagst, das, was alle kennen, nur im Inland ist
vielleicht was. Ich würde vielleicht ganz kurz für den Zuschauer einwerfen, wir verlinken natürlich nachher die entsprechenden Seiten darunter, aber nur, damit das nicht in Verwirrung gerät. Unter free-communities.org findet ihr eine Liste mit den bereits etablierten Projekten und mit den Projekten, die in der Vorbereitung sind. Wir reden jetzt gerade darüber und gleich Morazan ist gleich die erste und wenn man ein bisschen runterscrollt, findet man direkt Prospera. Nur damit das zur Übersicht, könnt ihr euch neben dem Ferngespräch schon gleich öffnen, damit ihr gleich reingucken könnt. Aber gerne weiter.
Ja, genau. Also da gibt es ja auch reichlich Informationen zu Prospera eben jede Menge, ne? Denn wie gesagt, Amerikaner, großes Budget, da wird in Marketing investiert, ja, da gibt es Dokumentationen drüber und von allen Seiten, ne? Da hat Reason TV aus Amerika, die haben da eine etwas freiheitlichere Sicht und dann gibt es halt auch ganz viele aus dem linken Bereich, die ihre Dokumentationen darüber machen, die halt sehr negativ sind. Die ARD hat schon drüber berichtet, NZZ und so. Also das ist ja wirklich das, was die größte öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Ne? Nur gerade deshalb möchte ich halt auch gerne auf Morasan zu sprechen kommen, weil Morasan läuft immer so völlig unter dem Radar, aber ist derzeit die größte richtige freie Privatstadt der Welt. Denn Prospera, die haben ein paar Dutzend Einwohner, sag ich jetzt mal. Ja, also die haben ja gerade erst ihr erstes richtiges Wohngebäude fertiggestellt. Gut, da haben die ein paar Wohnungen in ihrem Golfresort, aber das sind unter 100 Leuten, die da wohnen. Ja, oder lass es mal zwischenzeitlich ein paar mehr sein. Nur in Morasan, da sind es halt schon über 100 Leute. Familien, ja, auch ganz andere demografische Struktur, viel gefestigter. Während in Prospera, da sind halt junge Leute, die schlürfen ihren Latte Macchiato vor dem MacBook, ja, und das ist so eine Startup-Society, ja, die hatten ja gerade mit Vitalia so ein Longevity-Projekt dort, wo es halt um alles, was unter dem Stichwort Bioengineering läuft, ja, wie kann man Lebensverlängerungen herbeiführen, da hatten die halt eine große mehrwöchige Pop-Up-Community, nennen die das. Also das ist sozusagen so junge Leute, die sich da in so einer hippen Community zusammengefunden haben. Während in Morasan, in Mitte des Landes Honduras, das sind halt einfach ganz normale Familien, ganz normale Leute, die da wohnen, alleinerziehende Mütter, Single-Leute aus der Mitte der Gesellschaft, der honduranischen Gesellschaft. Und die wohnen da für 80 bis 120 Dollar in so einem geschützten Bereich, wo es einen Sicherheitsdienst gibt, der halt aufpasst, dass da halt niemand reinkommt, der da nicht reingehört. Und das ist eigentlich die viel entwickeltere Stadt von beiden. Allerdings passt sie halt nicht ins Narrativ der Linken, denn sie ist ja für einfache, normale Leute und nicht nur für die Reichen, wie es immer heißt. Ja. Und deshalb erfährt sie von den Linken keine Aufmerksamkeit und sie haben kein Marketingbudget, also können sie sich selber halt auch nicht so auf die Karte setzen. Aber ja, ich halte das eigentlich für die viel spannendere Entwicklung der beiden Städte. Ja.
Also ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dann Morasan quasi so ein bisschen wie eine Art Gated Community für Honduraner?
Für jeden. Also grundsätzlich kann da jeder hinziehen. Die Frage ist also nur der, ich sage jetzt mal, Standard, der dort geboten wird, der richtet sich eben an die honduranische Mittelschicht. Das heißt, kleine Apartments mit Klimaanlage, kleine Einbauküche, wie gesagt, 80 bis 120 Dollar im Monat. Und ich sag mal so, wenn du jetzt hier aus dem Westen kommst, dann würdest du wahrscheinlich ein kleines bisschen schicker wohnen würden. Wobei ich auch einen Freund habe, den Alex Ujori, der aus den USA, der dort wohnt. Und also es ist, dort wohnen nicht nur Honduraner, ja. Und wenn ihr mehr wissen wollt, ich kann Alex Twitter-Account empfehlen. Er gibt da einfach Morasan Monday ein auf Twitter. Da hat er so eine Reihe, die eben, wie der Titel verrät, immer montags stattfindet, wo er dann halt aus dem Leben in der Community berichtet. Also unter Morasan Monday in der Twitter-Suche findet man da mehr.
Sind die schon mit Internet gut verbunden oder läuft
alles Starlink? Also, ja, sowohl als auch. Die haben, das ist alles kein Problem, ja. Also da sind tatsächlich die Insellagen, also Prospera liegt ja auf der Insel Roatan vor Honduras, also ist eine honduranische Insel, ne, an der honduranischen Küste. Aber die Insellage ist da logistisch viel herausfordernder, ne. Also Strompreise sind einfach hoch auf den Inseln, ja. Grundsätzlich, aber das ist eine Logik, die greift überall auf der Welt. Wenn du ein Paket auf eine Insel schickst, ist immer teurer, als wenn du es in eine Großstadt schickst. Das treibt natürlich die Warenpreise hoch und so. Ne? Also da ist, da bist du in der zentral im Land einfach viel besser von der Infrastruktur angeschlossen. Ne?
Habt ihr mehr Probleme mit dem Recht oder mehr Probleme mit dem Ingenieurwesen?
Mal so. Weißt du, es ist eine schwierige Frage. Also Ingenieur ist eigentlich es ist nur eine Frage des Geldes und des Ziels, weißt du. Denn wie gesagt, in Morasan, dort werden einfache Fertighäuser gebaut, damit es eben erschwinglich ist für die normale Mittelschicht, die eben in Honduras nicht extrem wohlhabend ist, ja. Während in Prospera, da wird halt für Amerikaner oder für westliche Leute gebaut. Dort sind die Baustandards höher, das treibt natürlich auch die Preise hoch. Ja. Mhm. Und deshalb, es ist immer eine Frage, wo willst du hin und kannst du es finanzieren und können am Ende die Leute die Miete oder die Kaufpreise zahlen, die du da anlocken willst. Ne? Mhm. Und mit dem Recht, das ist halt in Honduras dieser Spezialfall, dass es sehr bekämpft wird von der derzeitigen Administration dort. Ne?
Also ich weiß nicht, ob ich da auf dem neuesten Stand bin. Ich glaube, ich habe das auch noch aus einer Doku, die 2 Jahre her ist. Das war, glaube ich, eine amerikanische Doku und ich glaube, die war weit, die haben sogar einige Honduraner vor Ort interviewt und die waren eigentlich relativ zufrieden damit und Titus Gebel hat auch schon mal darüber erzählt. Im Prinzip war es ja so, du hast ja schon gesagt, es ist eine linke Regierung an die Macht gekommen und soweit ich das mitgekriegt habe, bestreitet die, dass die vorangegangene konservative Regierung, die dieses Projekt erlaubt hat, rechtmäßig war und versucht, das damit irgendwie wieder einzuklagen. Soweit ich aber weiß, ist das international durchaus umstritten und das bedeutet nicht, dass dieses Projekt von euch morgen eingestampft wird. Um Gottes Willen, dafür wären sie sicher genug, aber nichtsdestotrotz ist es nervig, weil man den halbwegs unsicheren Verhältnissen lebt und auch die Corona-Bestimmungen, die honduranische Regierung dann erlassen hat, Prospera, bei Morazan weiß ich es wieder nicht, erlassen so, ja, ihr wolltet so und so viel Honduraner bei uns beschäftigen. Ja, wie sollen wir das denn machen, wenn ihr uns Corona-Bestimmungen vorgibt, die verhindern, dass die Leute dort arbeiten und so weiter und so fort. Und das war alles ein Hin und Her, was das Ganze quasi um Jahre zurückgeworfen hat. Das ist so ungefähr das, was ich im Hinterkopf habe. Stimmt dazu halbwegs?
Halbwegs, ja. Ich sag mal, zur Einordnung für alle, die sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben, würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, eines der Probleme, das Privatstädte versuchen zu lösen, ist eben auch, einen sicheren rechtlichen Rahmen in Staaten zu schaffen, die das bislang noch nicht so haben. Ja, denn ich sag mal, unter Libertären wird ja gerne gejammert, wie schlimm es alles hier in Deutschland ist. Ja, aber am Ende des Tages bekommt man hier Firmen angesiedelt. Und es gibt halt viele Länder der Welt, die schaffen es nicht mal, McDonald's in die Hauptstadt zu holen. Ja, da geht es also um Probleme auf einem ganz anderen Level. Da ist sozusagen die Investitionssicherheit, dass ein Unternehmen sich dort ansiedelt und Arbeitsplätze schafft, die ist dort dermaßen nicht gegeben, dass es halt von Anfang an gar nicht stattfindet. Und das ist eben auch eines der Dinge, die Privatstädte versuchen zu lösen. Ja, das stammt ja so ein bisschen von diesem Charter Cities-Konzept von Paul Roma ab. Und in Honduras passiert halt gerade genau das, dass eben der Staat, der, ich sag mal, in sämtlichen Rankings, die es halt so über Staaten gibt, befindet sich Honduras eher im unteren Drittel. Ja, also egal, ob du jetzt auf menschliche Entwicklungsindizes, Demokratieentwicklung oder Bruttoinlandsprodukt oder such dir irgendwas aus. Honduras ist kein Top-Performer dieser Welt, außer wenn es um die Mordhauptstädte geht. Da befindet sich das Land seit vielen Jahren stabil in der Top 10. Ja? Also es ist wirklich kein Top-Performer-Land. Und dort sind halt eben, jetzt hat die Administration vor 3 Jahren gewechselt und die machen halt das, was Sozialisten halt gerne machen. Die versuchen halt, das irgendwie wieder zu boykottieren. Ja? Und deshalb, weißt du, die Frage ist halt, wenn man jetzt so aus westlicher Sicht da drauf guckt, dann ist es halt schwer zu erfassen, denn wir im Westen, wir sind ja so eine gewisse Rechtsbeständigkeit gewohnt, ja, und auch wenn gejammert wird, aber am Ende des Tages funktionieren ja hier die Gerichte halbwegs in den großen westlichen Staaten und das ist halt dort gar nicht der Fall und ich sag mal, dort werden halt irgendwelche Verfassungsrichter ernannt, das sind halt irgendwelche Buddies, denen werden Geldkoffer gereicht, ja, also es ist ein ganz anderes Level. Ich meine, der mexikanische Präsident hat nachweislich einen Koffer mit 200 Millionen von der Drogenmafia erhalten und ist im Amt geblieben. Also das sind Zustände, da kann der Schäuble mit seinem Koffer nur von träumen. Ja? Also das ist einfach ein ganz anderes Level. Und ich finde, das ist immer wichtig zu betonen. Ja, denn sobald man hier so diese westliche Wohlstandsblase verlässt, da kommen wir halt in Regionen rein, wo es halt ganz anders zugeht. Und nun ja, jetzt wird Prospera oder beziehungsweise die CEDE, also ist die CEDE-Gesetzgebung, ne, also Zone of Economic and Development and Employment, also ne, die haben da halt so ein Entwicklungsgesetz für so Sonderwirtschaftszonen entlassen. Davon gibt es 3 Stück, 2 haben wir schon genannt mit Prospera und Morazan. Die dritte ist eine reine industrielle Zone, die jetzt nicht den Anspruch hat, dass da Leute einziehen. Und die werden halt alle bekämpft. Da hat jetzt das Verfassungsgericht, hat es jetzt rückwirkend als nicht verfassungskonform eingestuft. Das hat es auch noch nie vorher gegeben, also dass etwas rückwirkend als illegitim bezeichnet wird. Und da muss man jetzt einfach sehen, was passiert, denn die sind vor 1,5 Jahren oder so vor das internationale Schiedsgericht gezogen, Prospera, und hat Honduras auf 11 Milliarden Dollar verklagt. Ja, also für den Fall, dass die honduranische Regierung Prospera faktisch enteignet, also entweder indem sie ihnen tatsächlich die Sachen wegnehmen oder indem sie eben die rechtlichen Rahmenbedingungen rückabwickeln. Für den Fall sucht Prospera eben eine Kompensationszahlung. Und das haben sie halt vom internationalen Schiedsgericht gemacht. Und das übt ja auch einen gewissen Druck auf die honduranische Regierung aus, hier nicht rechtsbrüchig zu werden. Ja.
Ja, klingt für mich erstmal nachvollziehbar. Ich wollte nur wegen der Mordrate, die du gerade eben angesprochen hast, noch einmal ganz kurz ansprechen, weil in der Bitcoin-Szene ist ja auch El Salvador etwas immer interessanter geworden. So vor 2 Jahren war das noch so, da sind die Leute langsam, aber sicher zu diesem Bitcoin-Beach geflogen und haben da mal Urlaub gemacht. Und da war die oberste Frage noch überall so, ja, ist das Land sicher? Und das hat sich schon komplett umgekehrt. Und die Leute fragen nur noch nach irgendwelchen Detailfragen, was hier der Mark vom Bitcoin-Hotel, der ist jetzt dahin ausgewandert. Und ich denke, also El Salvador ist nicht Honduras, ist schon klar, aber so diese Situation, die können sich halt auch teilweise sehr schnell umkehren. Und ich denke, da ist es eher so eine Art des Marketings, ab wann das interessant wird für die Leute. Das wird bei Honduras wahrscheinlich auch gar nicht so stark anders sein. Also ja, da sind also die Deutschen auch teilweise freudig dran.
Die Staaten sind halt instabiler, das bringt mehr Chancen, aber auch mehr Risiken, ne? Denn ich sag mal, du sagst, die Situation kann sich schnell umkehren. Da kann ich aber sagen, können auch Militärputsche passieren in diesen Staaten, ja. Damit würden wir jetzt morgen nicht in Frankreich, Deutschland oder England rechnen. Aber ich sag mal, wenn du in Lateinamerika unterwegs bist, also investitionsmäßig, ja, dann sollte man sich das mal angucken, ob das nicht auch ein Risikoszenario sein kann, ja. Und das, was der Bukele da gemacht hat, das ist natürlich in gewisser Hinsicht beeindruckend. Und vor allem auch für Leute, die aus der libertären Ecke kommen, dass dort halt eigentlich mit einem extrem illiberalen Ansatz ein sehr gutes Outcome halt erzeugt wurde. Ne? Denn der hat halt einfach Leute in den Knast gesteckt, ohne rechtsstaatliche Verfahren anzuwenden, hat damit aber ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Und es ist ja schon sehr widersprüchlich der libertären Logik gegenüber eigentlich, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnen würde, weil die meisten Sachen, die vorher rechtsstaatlich waren, die sind ja auch irgendwie herbeigeführt. Also erstmal MS-13, das sind keine Babys. Das sind schon richtig, richtig krass gefährliche Menschen. Und die kommen auch noch zum Großteil aus den USA, was ja noch.
Aber die Leute haben keine Verfahren bekommen, weißt du, darum geht es ja.
Sicher.
Ne? Also, und das wäre ja eigentlich der Anspruch, den man als Liberaler hätte, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt. Das kann je nach Land unterschiedliche Qualitätsstufen erfüllen. Aber ich sag mal, der Bukele, wie gesagt, ich weise ja nur darauf hin, dass das dort sozusagen mit einer sehr illiberalen Politik ein sehr gutes Outcome erzeugt wurde. Denn es ist ja quasi nicht zu leugnen, dass dort ein ganz krasses Problem gelöst wurde. Und weil die Leute sind halt auf der Straße abgeschlachtet worden. Das war also die Mordraten dort, das war ja astronomisch hoch. Und jetzt ist es da halt halbwegs sicher. Das ist Wahnsinn, dass er das in so kurzer Zeit umgesetzt hat, ne?
Ja, wie gesagt, ich weiß komplett, was du meinst. Ich bin halt so ein Anarchokapitalist und in meinem Kopf ist Rechtsstaatlichkeit nicht immer gerade positiv behaftet. Das ist eigentlich nur das, worauf ich hinaus wollte. Das ist auch so wie bei Milei reagiert sehr viel mit Notstandsgesetzen. Und da sage ich mir auch so, wenn das ein vorteilhaftes Ergebnis zum Schutz von Eigentumsrechten und Sicherheit für alle produziert, dann ist mir das egal, ob der irgendwelche vorangegangenen kommunistisch erlassenen Gesetze bricht. Aber das ist jetzt meine persönliche Ansicht.
Das ist eben das, was ich meinte. Wir sind da in einem anderen Teil der Welt unterwegs. Ne? Also dass sozusagen die Standards sind dort völlig verschoben. Und das ist auch etwas, was mir in der Mainstream-Öffentlichkeit immer fehlt. Ne? Dort werden immer so zweite und dritte Weltstaaten nach westlichen Standards geurteilt. Und dann wird immer so auf die, wie hoch ist die Diversitäts- und Inklusionsquote wird dann dort angelegt, aber die Leute dort, die haben halt einfach ganz andere Probleme. Ne? Da geht es halt um ganz rudimentäre Dinge wie Sicherheit, ausreichend zu essen, ne? Bildungsangebote für die Kinder. Und also das ist dermaßen fernab von den Problemen, die wir hier haben. Und es zeigt uns auch, wie gut es uns hier geht, trotz allen Meckerns. Und in den letzten Jahren, wo ich mich halt vermehrt so international bewege, da wird einem das halt auch immer klar und es relativiert halt auch ein Stück weit das libertäre Gemeckere, was ich auch seit über 10 Jahren um mich habe und auch gerne mal von mir gebe, ja. Nur, wir sind halt hier, wir gehören so zum, ne, immer noch zu den Top 20, Top 10% der Welt und in anderen Staaten ganz andere Probleme. Das sind dann auch eher die Staaten, wo wir mit Free Private Cities hingehen, denn ich sag mal, es ist relativ, unwahrscheinlich, dass diese Projekte mit diesem Grad an Autonomie in westlichen Industrienationen in den nächsten Jahren passieren werden. Wir haben da diesen Satz, Doctors don't work with healthy patients, ja, also wir sehen uns so ein bisschen als die Leute, die halt, wie gesagt, eine bessere Rahmenbedingung schaffen und ein Staat, der das schon von sich aus ziemlich gut bereitstellt, der ist halt auch nicht darauf angewiesen, ja, sondern das Angebot ist halt gerade für die Staaten interessant, die daran selber scheitern und das ist allerdings die Mehrheit der Staaten der Welt, ja.
Dann lass uns zu einem anderen Beispiel kommen, was ebenfalls auf der Seite angeführt ist, was jetzt aber überhaupt nicht in ein dritte oder zweite Weltland geht, nämlich ganz interessant für mich, weil hatte ich auch schon ein Gespräch mit das Free State Project in New Hampshire. Seid ihr damit direkt verbandelt? Weil das ist auch auf eurer Website zu finden.
Wir kennen uns alle und die kommen auch zu unserer Konferenz und wir begegnen denen ja auch anderswo. Also die Free Cities Foundation versteht sich ja so ein bisschen als eine Dachorganisation, die alles promotet, was so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, wir haben nicht diesen Puritätsanspruch, dass wir nur über Free Private Cities sprechen, sondern wir haben, und da kommen wir gleich auch noch zu, noch so eine gewisse Variation an Dingen, die wir abdecken. Bei uns geht es immer darum, dass es irgendwie freiheitliche Städte oder wo Jurisdiktionen sind. Nur, das Free State Project, also ganz einfach runtergebrochen, da haben vor ein paar Jahren Libertäre den Aufruf gestartet, wir ziehen alle nach New Hampshire und dann haben wir dort quasi irgendwann so eine kritische Masse an Leuten und können dort die Gesetze beeinflussen. Ja? Warum New Hampshire? Ungefähr 5-6 Millionen Einwohner, also ganz kleiner Staat. Ja? Dann halt auch attraktiv gelegen, also ist ja an der Ostküste da, ja, und schon sehr freiheitlich von der Gesetzgebung vorher gewesen. Heute im Ranking der amerikanischen Bundesstaaten immer so entweder auf Platz 1 oder 2, die wechseln sich gerne mit Florida ab. Und was ist passiert seitdem? Die wollten 20.000 Leute, haben sie gesagt, sammeln wir, die sich quasi unterschreiben und sagen, wir kommen, sobald 20.000 zusammen sind. Und von denen sind mittlerweile über 8.000 nach New Hampshire gezogen. Das läuft jetzt seit vielen Jahren. Dort gibt die Libertären sind in die Stadtparlamente eingezogen und man ist noch nicht ganz diesem Anspruch gerecht geworden, diese kritische Masse erreicht zu haben, aber es hat sich auf jeden Fall schon eine Community gebildet dort oder besser gesagt auch mehrere, denn das ist natürlich auch nicht auf ein Dorf konzentriert, sondern es ist halt nach wie vor ein Bundesstaat, also ein bisschen verteilt über mehrere Städte und die haben aber halt Events und dort hat sich auf jeden Fall eine amerikanische libertäre Szene gebildet und das läuft, ne?
Ich nehme mal an, da steht ihr einfach in regem Austausch, auch was die Praxiserfahrung angeht, ne? Also ich hatte hier auf dem Kanal schon mal ein Ferngespräch mit Lukas, der ist aus Deutschland tatsächlich dorthin gezogen. Und ich hatte auf meinem Kanal auch schon mal ein Gespräch oder beziehungsweise sogar schon zwei mit Dennis Pratt, der ist der Organisator des Porkfests. Der spricht jetzt kein Deutsch, deswegen waren diese Gespräche auf Englisch, aber die waren schon relativ länger. Und diese ganze Organisation der libertären Konzentrationsstrategie. Ich finde, also das ist, soweit ich weiß, so eines dieser ersten größeren Projekte, bei denen man tatsächlich sehen konnte, dass sie funktionieren, aber die in der Praxis gezeigt haben, das Ganze dauert länger, als es immer in der Theorie beanschlagt ist. Du hast gerade eben die Unterschriftenaktion von 20.000 gesehen und sie haben über einen längeren, viel, viel längeren Zeitraum gebraucht, um das tatsächlich zusammenzukriegen. Das ist immer das Theorie und Praxis halt, ne? Die so, ja, wie du schon gesagt hast, der Deutsche meckert gerne, aber der Deutsche bewegt sich nicht gerne. Und das wird wahrscheinlich bei den Amerikanern nur geringfügig anders sein. Beschweren können sich alle viel, aber halt tatsächlich dann was tun. Ich verstehe ja auch, dass das nicht gerade einfach ist. Man muss tatsächlich mal alle Sachen zusammenpacken, vielleicht auch noch mit Familie und woanders hinziehen, in einen anderen Bundesstaat oder vielleicht auch noch auf einen anderen Kontinent oder sowas. Da ist ganz schön viel zu, aber halt eine Unterschrift zu tun, das kostet wenig. Nichtsdestotrotz, also das ist, ich nehme mal an, das hat einfach einen starken Vorbildcharakter und dann im guten Austausch zu stehen, hilft sicherlich viel, ne?
Ich würde sagen, die verfolgen halt einen etwas anderen Ansatz als wir, ja. Denn ich sag mal,
Ja,
die versuchen,
Amerikaner in Amerika, ne?
ja, und du bist innerhalb von etablierten politischen Strukturen und du versuchst sozusagen innerhalb des Systems was zu verändern. Und das ist ja auch 100% lohnenswert. Also wer das für eine gute Sache hält, letzten Endes bleibt man halt in seinem Heimatland, ja. Und das ist ja für viele ein ganz wichtiges Kriterium, ja. Und nur, ich sag mal, der Free Private City Ansatz, der ist halt eben von der Methodik ein bisschen anders, denn bei uns ist ja so top-down, sage ich jetzt mal, ja. Also unsere Firma, die Tipolis Limited, die geht halt hin und verhandelt mit Regierungen und möchte sozusagen so eine Art Sonderwirtschaftszone schaffen und wird halt dort dann von oben nach unten eine Infrastruktur aufbauen, ja, als Stadtbetreiber auftreten, Dienstleistungen anbieten, in der Immobilienwirtschaft in die Gänge bringen. Und naja, ich sag mal, das unterscheidet sich dann schon ziemlich deutlich von diesem Bottom-up-Ansatz, der halt beim Free State Project vorherrscht. Ja, dort, das ist ja mehr so eine Graswurzelbewegung, wo die Leute sozusagen alle unabhängig voneinander sich an einen gewissen Ort begeben und dann unabhängig ohne zentrale Steuerung oder Organisation ja versuchen, in den bestehenden Strukturen zu wirken. Ja, die haben sich auch organisiert, ja, die haben auch Firmen gegründet und Vereine, um sich dort besser zusammenzuschließen und zu koordinieren. Aber das ist schon was ganz anderes als so ein Venture Capital finanziertes Stadtbetreiberunternehmen, das sozusagen dem erstmal das ganze Land gehört, das Häuser baut, vermietet, verkauft und Dienstleistungen bereitstellt, ja.
Ja, allerdings, ich würde allerdings schon irgendwie dazu sagen, Bottom-up klingt immer schön, aber das klingt ja nur dann sinnvoll, wenn du sowieso schon Amerikaner bist und innerhalb der USA dann umziehen willst. Wenn ich aber mir überlege, von Deutschland nach Morazan oder so zu ziehen, dann hätte ich durchaus gerne ein Komplettpaket. Also da verstehe ich dann den Unterschied doch gut.
Genau, also ein wichtiger, also ich sag mal, in der erweiterten Industrie, wo es darum geht, ich ziehe in ein anderes Land um. Also wenn ich das jetzt mal ganz weit definiere, ja, also so Expats, die halt irgendwie mal 2 Jahre im Ausland leben wollen, ja, aber auch vielleicht Flüchtlinge, die halt aufgrund von Krieg oder sonst was ihr Heimatland verlassen müssen, ja, ganz groß und allgemein gefasst. Ist halt ein Riesenthema, das der Niederlassungserlaubnis. Ja, also du kommst einfach nicht in jedes Land rein. Länder sind da unterschiedlich strikt, wen sie reinlassen, für wie lange und unter welchen Bedingungen. Ganz allgemein kann man sagen, es herrschen überall auf der Welt relativ hohe Eintrittsbarrieren. Ja, und je nachdem, also wenn du aus dem Westen kommst und gut ausgebildet bist, dann sind diese Barrieren halt niedriger. Ja, also ich sag jetzt mal, ein deutscher Ingenieur, der wird es halt einfach einfacher haben als jemand aus dem Sudan, der keine Schulbildung hat, ja, sich in verschiedenen Ländern niederzulassen. Allen gemein ist, dass sie im Grunde ja irgendwie erwarten, dass du halt irgendwie was beiträgst zur Gesellschaft. Ja, die lassen dich da vielleicht mal kurz wohnen und dann wollen sie halt irgendwie ein Investment sehen. Sie wollen sehen, dass du einen Arbeitsplatz hast. Sie wollen vielleicht, machen sie sogar auch viel striktere Kontrollen, ob du dich in die Community eingegliedert hast. Also Singapur, unglaublich streng. Also Singapur selektiert so hart seine Residents mittlerweile. Du musst da richtig nachweisen, dass du dich in die lokale Community integrierst. Da reicht es nicht einfach, mit einem Bankkonto zu wedeln. Ja. Und die Privatstädte, die haben da im Modell von Titus Gebel halt auch einen sehr innovativen Ansatz, denn bei uns gibt es halt eine Residency by Investment, ja, oder by Subscription, kann man sagen, denn du abonnierst ja sozusagen, bei uns wohnen zu dürfen, ja, du bewirbst dich, dann wird halt ein kleiner Check durchgeführt, ähnlich wie wenn du dich bei einer Bank bewirbst, ja, also in der Bankenwelt heißt das KYC, Know Your Customer, man guckt immer so ein bisschen, war der mal ein Warlord, hat der mal Verbrechen begangen, die Leute, die will man natürlich nicht haben, ne, also eine deutsche Bank will die nicht haben und die willst du auch nicht in der Privatstadt haben und da würde man dann halt gerne die Bewerbung ablehnen können im Vorhinein, aber wer jetzt, ich sage mal, ein unbescholtener Bürger ist, der sich dort in irgendeiner Form einbringen möchte, der ist natürlich gern gesehen. Und der kann quasi, der weiß vorab, ob er bei uns aufgenommen wird und kann dann sozusagen, hat in seinem Heimatland noch die Bestätigung, kann sich ins Flugzeug oder Auto setzen und dann dort in der Privatstadt niederlassen und muss halt nur eine monatliche oder jährliche Gebühr entrichten, um halt dort diese Niederlassungserlaubnis beihalten zu können. Ne? Aha.
Ja, ich hätte sowieso jetzt danach gefragt, aber wenn das, also, das mit dem Check, das verstehe ich alles. Das mag auch durchaus ein bisschen individuell sein, also, aber wie läuft das so ein bisschen, ist es so ein bisschen, das klingt falsch, wenn ich das sage, aber ich meine, bevorzugt ihr zum Beispiel bei einem bestimmten Projekt so deutschsprachige, deutsche, Österreicher, Schweizer oder sowas? Weil woran ich einfach denke, ist gar nicht so sehr, dass ich andere in einer Form diskriminieren möchte, dass ich keine Spanier oder Amerikaner als Nachbarn haben will, sondern einfach, ich denke an die Tatsache, dass ich mal im Ausland gelebt habe und darüber nachdenke, dass ich gerne um mich herum die deutsche Sprache habe. Dass ich das nicht zu 100% ausschließen kann, das ist ja vollkommen klar. Aber im Grunde genommen ist es mir wahrscheinlich auf einer Ebene wichtiger, dass ich Leute habe, die eine gewisse libertären Bias haben, sage ich mal. Also die Eigentumsrechte respektieren und die im Allgemeinen die Freiheit anderer Leute respektieren und ansonsten einigermaßen ordentlich sind und sich halt nicht benehmen wie Sau, ne? Aber so dieses gemeinsame Zusammengehörigkeitsgefühl, denke ich, das ist was oft vielen Leuten sehr wichtig ist. Und gibt es dafür Ausschlussverfahren oder sowas in der Art?
In der Form nicht, denn ich würde sagen, das passiert vor allem über Selbstselektion, ja? Also immer, wenn du so eine wichtige Entscheidung triffst, wie dein Lebensmittelpunkt zu verlagern, dann hast du ja eine gewisse Kriterienliste, die du innerlich abarbeitest, ja? Mhm. Und das sortiert sich dann ja schon selber. Also wenn du mit Leuten in Dubai sprichst, die werden dir sagen, dass man da halt viele Entrepreneure trifft, dass das unglaublich businessorientiert ist, die Stadt, ja. Und ich sag mal, das hat Dubai in der Form ja auch nicht aktiv selektiert, sondern das hat sich halt einfach, weißt du, da diese Art von Leuten, die fühlen sich halt angezogen von Dubai und das ergibt sich dann so, ja. Mhm. Ich denke, jede Stadt, jede Privatstadt hat erstmal ein Interesse daran zu wachsen, ja. Also das sind ja auch alles zahlende Kunden, ja. Man ist ja halt ein normaler Geschäftsbetrieb, man möchte sein Produkt an viele Leute verkaufen. Und dann halt die schwarzen Schafe, und wir reden hier wirklich von Leuten, ne? Also ich hatte ja eben Beispiele genannt, klar, wenn da jemand irgendwie eine Verbrechervergangenheit hat, den willst du dir ja nicht freiwillig reinholen, aber es geht jetzt nicht darum, Gesinnungsprüfungen durchzuführen bei Leuten, ja, also jeder, der irgendwie halbwegs normal ist, der wird da auch seine Zustimmung finden und alles Weitere, das regelt sich dann halt auch erstmal vor Ort, ja. Ich zum Beispiel kann mir sehr gut vorstellen, dass es dass sich das so auch in Stadtviertel aufteilen wird. Weißt du, dass, dass du so eine japanisches Rentnerdorf haben wirst, wo japanische Rentner gerne unter sich bleiben, ja. Und ja, dann wird es halt auch irgendwie die multinationale Bitcoin-Community geben, wo halt 20- bis 35-Jährige aus allen Nationen zusammen Kaffee trinken. Und ich denke, das ist halt auch ein großes Thema dieses Jahrhunderts, ja, also dass Leute sich so in ihren Communities zusammenfinden, ja, ich denke, das wird ein Riesenthema, also wir sind da mit den Privatstädten halt wir setzen uns in so einen Trend rein, ja, denn bisher, da bist du so ein bisschen, also ich sag mal, die Welt öffnet sich immer mehr, ja, also ich denke jetzt in großen historischen Zyklen, ja, also Eiserner Vorhang und Reisekosten gehen einfach massiv runter, ja, dann auch die Niederlassungsregeln. Es ist viel einfacher, sich heute woanders in einem anderen Land niederzulassen, als es das noch vor 100 oder 200 oder 300 Jahren war. Und das wird halt auch massive Auswirkungen auf uns haben. Englisch verbreitet sich immer mehr als universelle Sprache und das bringt einfach auch Leute aus verschiedenen Ländern zusammen, die gleiche Interessen haben und nicht einfach nur zufällig im gleichen Dorf geboren worden. Ja, und und ich denke, dass Privatstädte dort eben auch das eine gute Gelegenheit sind, dass Gleichgesinnte sich treffen, auch mehrere verschiedene Gruppen in der gleichen Stadt. Das, weil es eben so einfach ist, dass man sich dort niederlässt. Ja, es ist halt schwierig, alle in die USA auszuwandern. Die Amerikaner, die sind strikt. Die lassen nicht jeden rein, die prüfen da genau nach, ob du da eine Green Card bekommst oder guck dir diese furchtbaren Arbeitsvisen an, ne? Da, sobald du gekündigt wirst, fliegst du wieder aus dem Land raus und so. Unter den Bedingungen kannst du ja schlecht eine Community aus vielen verschiedenen Nationen aufbauen. In der Privatstadt, wo die Leute einfach nur ihre Gebühr zahlen und dann dort wohnen können, da ist es doch viel einfacher denkbar. Und dort sehe ich auf jeden Fall Riesenchancen, dass sich ganz viele verschiedene Interessen in ihren Gruppen zusammenfinden, ne?
Was passiert denn was ist denn der vorgesehene Fall, wenn jemand, sagen wir mal, ich habe einen Remote-Job und ich bin von euch akzeptiert worden, bin in die Privatstadt gezogen und dann habe ich aber meinen Remote-Job verloren und jetzt kann ich auf einmal die Gebühr für die Privatstadt nicht mehr bezahlen. Wie schmeißt ihr mich raus?
Ja, ich sag mal,
dann habe ich meinen Pass und ich muss zurück nach Deutschland.
Also dein Pass, also nur nochmal, um das noch klarzustellen, wir sind nicht im Pässe-Verteilen-Game, ne? Sondern keine Nationalitäten, sondern es gibt Citizenship und Residency, ne? Also Citizenship ist Nationalität, das ist halt, wo auch immer du die her hast und wir können dir nur eine Niederlassungserlaubnis erteilen, so. Nur um das sozusagen nochmal klarzustellen. Und im Zweifelsfall musst du die Stadt verlassen. Ich denke aber, dass die Gebühren sehr niedrig sein werden. Also die Gebühren sind für den Betreiber das betriebswirtschaftlich der kleinste Aspekt, denn es muss ja erschwinglich gehalten werden. Wir haben, wie gesagt, jeder Stadtbetreiber will ja sozusagen Kunden haben und ich sag mal, jeder, der jetzt irgendwie 2 Monate nicht zahlen kann, weil es super, super teuer ist, also weil man 2 Monate keinen Job hat, mal kurz nicht zahlen kann, weil man astronomische Gebühren verlangt, also dann kommen die Leute ja auch erst gar nicht. Das wäre ja völlig widersprüchlich zu der Idee, weißt du? Also wir reden über sehr, sehr geringe Gebühren. Prospera hat gerade gesenkt auf, lass mich lügen, $130 im Jahr oder so. Also wir reden wirklich über sehr niedrige Gebühren, ja. Und ich sag mal, auch wenn man jetzt mal einen Monat keinen Job hat oder zwei, das sollte sich ja dann doch irgendwie überbrücken lassen. Und dann gibt's bestimmt auch noch irgendwie Lösungen für Härtefälle oder so. Also ich würde mir da jetzt keine Gedanken machen über diese Szenarien, die du angesprochen hast, ja. Das, was man halt aktiv nicht haben will, sind halt Leute, die, der klassische Transferleistungsempfänger, den wir hier aus dem Westen kennen. Ja. Ich sag mal, solche Leute, die hätten dort nur schwer einen Platz, ja. Klar, wenn du da jemanden findest, der dich sponsert, dann kein Problem, ne? Ich meine, dein reicher Onkel, wenn der dich da bezahlt, wird den Stadtbetreiber nicht stören.
Unter den Umständen wäre das auch in Deutschland kein Problem.
Ja, klar. Aber ich sag mal, es wird halt, es ist keine institutionelle Umverteilung vorgesehen. Wie gesagt, wenn wir mal an dem Punkt sind, dass man riesen Städte hat und man über große 6-stellige Einwohneranzahlen hat, dann gibt es sicherlich auch irgendwelche Charity-Angebote, um da jemanden aufzufangen. Aber ich sag mal, die Idee ist schon, dass man mit den Privatstädten ein Alternativprodukt zu den westlichen Wohlfahrtsstaaten anbietet. Ja, denn
ja, klar, das ist ja
okay. Ich sag mal, der westliche Wohlfahrtsstaat, der ist halt sehr auf den einfachen Arbeitnehmer optimiert, will ich fast sagen. Ja, also weißt du, wenn du hier einfacher Arbeitnehmer bist, dann wird im Grunde alles für dich gemacht. Du kannst dumm in den Tag reinleben, wenn man das so ein bisschen überspitzt formulieren will. Du unterzeichnest einmal deinen Arbeitsvertrag, ne, der Arbeitgeber, der führt alles für dich automatisch ab, Steuern, Rente, Gesundheit, alles ist sozusagen, für alles ist gesorgt, ne, auf einem, über das Level kann man streiten, was da am Ende bei rumkommt, da sind viele unzufrieden, aber faktisch hast du irgendwas, du landest nicht komplett im Bodenlosen, ja, und der westliche Wohlstandsstaatspfad ist dafür aber sehr, sehr unnachgiebig den Selbstständigen gegenüber. Sobald du hier irgendwie ein Gewerbe anmeldest, dann hast du auf einmal diese Flut an Regulierung, Steuern und machst du was falsch, stehst du schon mit einem Fuß im Knast, ja, weil du Angst hast, du hast da irgendwas nicht korrekt deklariert. Weißt du, da ist ja ein riesen Berg an Administration, kommt da auf jeden Selbstständigen zu. Und ich denke, Privatstädte sind auch so ein bisschen der Versuch, das halt genau umzudrehen, ja, dass man halt ein attraktives Angebot an alle schafft, die autonom über ihr Leben bestimmen wollen, die Verantwortung für sich und für ihre Mitmenschen, für ihre Familie und Freunde übernehmen wollen, die bereit sind, die Risiken zu tragen, wenn man sich in bestimmten Dingen eben nicht absichert, wo eben die Verantwortung bei einem selber liegt. Und für diese Leute werden halt Privatstädte attraktiv sein, wohingegen der einfache 9-to-5-Worker, der den Kopf ausmachen und über nichts nachdenken will, für den Altersvorsorge im Kopf keine Rolle spielt, der ist wahrscheinlich besser darin beraten, in Deutschland weiter abzuhängen, denn hier wird sich um alles gekümmert von unseren fürsorglichen Politikern. Ja, in der Privatstadt muss man das halt alles selber organisieren.
Wenn ich mir vorstelle, so dass viele der Privatstädte sind ja noch insofern quasi Pilotprojekte, dass sie noch in einem sehr frühen Stadium sind. Das bedeutet ja auch, ich kann nicht erwarten, dass dort gleich komplett etablierte Strukturen, dass ich die vorfinde. Mit anderen Worten, eine medizinische Versorgung mit 40 verschiedenen Arten von Ärzten kann ich jetzt wahrscheinlich in Morazan noch nicht vorfinden oder in Prospera oder sowas. Und ich nehme an, die Einkaufsmöglichkeiten, gut, da sind wir in Deutschland wirklich verwöhnt mit, aber du weißt, was ich meine. Also Aldi, Lidl, Penny, Norma finde ich jetzt nicht alle sofort dort
vor Ort. Also ich würde erstmal ergänzend sagen, du hast natürlich auch die Infrastruktur der umgebenden Städte. Ne? Du bist ja sozusagen auch nicht, du bist ja hier, also ich selber komme aus Köln, ne? Da hat man in einer Autostunde an Bonn, Düsseldorf, Dortmund, da hast du alles, soweit das Auto dich trägt. Und so hast du es in der Privatstadt natürlich auch. Die sind ja jetzt nicht irgendwo mitten in der Wüste, wo nichts drumherum ist, ne? Sondern du hast ja eine gewisse Infrastruktur durch das Gastgeberland. Jetzt hatten wir gesagt, wir befinden uns eher in Ländern, die jetzt nicht so zu den Top-Performern in der Welt gehören. Das heißt, in Honduras ist es mit der Amazon-Lieferung halt schwierig. Ja, es ist machbar, aber es ist schwierig. Der Prime-Fahrer, der klingelt nicht um 13 Uhr des gleichen Tages, wie das in Deutschland ist, sondern das dauert halt ein paar Tage und es kostet halt Geld. Und gut, du hast die Infrastruktur halt in einer sehr eingeschränkten Art und Weise. Ich würde sagen, Privatstädte befinden sich gerade in so einem Robinson-Crusoe-Modus. Ja, also wir befinden uns meiner Meinung nach am Anfang einer langen Entwicklung. Ich sage immer so, es fühlt sich gerade so ein bisschen, also als jemand, der in dieser Industrie arbeitet seit einigen Jahren, fühlt es sich so ein bisschen so an wie so Bill Gates, der noch am Computer in der Garage schraubt. Ja, weißt du, man denkt, also man hat so das Gefühl, man ist einer großen Sache auf der Spur, der Rest der Welt weiß halt noch nichts davon. Ja, und das ist bei uns halt auch so. Es gibt erste Städte, es gibt erste Projekte, es gibt mehrere Firmen, die größere Millionenbeträge eingesammelt haben und auf dem Weg sind, mit Regierung zu verhandeln, um solche Städte zu gründen. Also es gibt nicht nur uns, sondern auch andere. Und also es tut sich wahnsinnig viel in dieser Industrie, alleine in den letzten 6 Jahren, in denen ich jetzt hier tätig bin. Ja, also ich meine, am Anfang gab es nicht mal Prospera öffentlich, als ich angefangen habe, dort zu arbeiten in dieser Industrie. Und es tut sich wahnsinnig viel, aber es ist halt, und ne, wie beim Free State Project, hattest du schon angesprochen, es dauert am Ende immer alles länger, als man denkt. Ne? Also Es ist eine sich sehr, sehr, sehr langsam bewegende Industrie. Es dauert wahnsinnig lange, mit Regierungen zu verhandeln über solche Stadtprojekte. Es dauert wahnsinnig lange, das dann in Gang zu bringen, dann auch nochmal Bewohner anzuziehen. Also wir reden hier schon über lange Zyklen, in denen sich das abspielt. Und gerade da bist du ja quasi immer einer der ersten 100 Leute, die in so eine Stadt ziehen. Also ich meine, da muss man dann auch schon das richtige Mindset mitbringen. Das ist nicht für jeden was. Ja, wenn du dich in ein gemachtes Nest setzen möchtest, was hundertprozentig nachvollziehbar ist, ja, dann ist es nicht der richtige Ort für einen gerade. Ja, das würde ich absolut sagen. Da ist man besser beraten. Man zieht in Monaco, Singapur oder was weiß ich, nach Thailand zu den anderen Expats, nach Panama oder in irgend so eine typische Auswandererland. Da bist du tausendmal besser dran zurzeit, als wenn du dich als einer der Pioniere in der Privatstadt hockst, ja.
Ja, wenn ich gerade, wo du Monaco ansprichst, das ist nämlich auch das, was mir ein bisschen im Hinterkopf rumgeschwebt hat. Hat auch Titus Gebel mal in einem Gespräch erzählt, weil der wohnt, meine ich, in Monaco, ne?
Ja.
Und er hat mal erzählt, dass er jemanden getroffen hat, der in Deutschland ein Busfahrer war und einfach nach Monaco gezogen ist und jetzt auf einmal das Zehnfache dort verdient, aber in Frankreich wohnt, wo dann die Mieten günstiger ist und damit wunderbar zurechtkommt. Aber vielleicht mal auf die Ebene, wenn du jetzt so, sage ich mal, als Verkäufer jemandem die Privatstadt anpreist, wer werden als Pilotprojekt, wäre der Abenteurer dein optimaler Kunde für sowas? Derjenige, der sich denkt, ich bin schon mehr oder weniger remote unterwegs, ich brauche eigentlich nicht mehr als meinen Laptop eine Internetverbindung, damit kann ich schon machen, was ich will. Sind das die ersten, die du ansprechen würdest, die dafür geeignet wären? Oder wen würdest du sonst noch so als optimal dafür halten?
Zurzeit im Jahr 2024 ist die Antwort realistischerweise ja. Also klar, wir hatten auch eben über Morazan gesprochen, das sich eben an den honduranischen Mittelstand richtet. Das ist neben Coloma, einer großen Stadt. Dort in Coloma gibt es ganz viele Arbeitsplätze, dann kannst du einfach bequem in Morazan wohnen und fährst halt in die Stadt rein, um dort zu arbeiten. Also das ist sozusagen so mit Hand und Fuß für normale Leute. Aber wenn wir jetzt über Prospera reden, das ist halt auf einer Insel, ne? Dort gibt es jetzt vor Ort, also es ist zwar touristisch geprägt, Roatan, aber an und für sich wirst du da jetzt nicht Job-Opportunities für 1000 Leute aus Europa oder den USA haben, ja. Das heißt, du musst eine gewisse Ungebundenheit mitbringen, denn auch in Prospera gibt es Montessori-Kindergarten, also für junge Familien auch eine Möglichkeit, aber seien wir mal realistisch, also wenn du da gerade zwei kleine Kinder hast, ne, also da bewegen sich die wenigsten Leute, wandern dann aus und vor allem auch an Orte, wo die Infrastruktur nicht top ist, also da muss man halt einfach pragmatisch sein, ja.
Und, aber es gibt das immer mehr, also das ist ja nicht so, das ist ja nicht
vollkommen. Am laufenden Band, ich begegne denen die ganze Zeit, also
eben, klar, denke ich mir.
Es ist der Druck in Europa, gerade in Deutschland, wird ja auch immer größer, ja, und die Leute suchen nach Alternativen. Wir sind bestrebt, denen möglichst schnell Alternativen bieten zu können. Und klar, auch Leute mit Familie wandern aus. Nur, ich sag jetzt mal, auf die großen Zahlen betrachtet, weißt du, also von 100 Leuten, die auswandern, werden halt die wenigsten Familien mit kleinen Kindern sein, sondern da hast du unsere ganzen Nomads, mit denen wir noch so viel zu tun haben, also Leute, die versuchen, gar keine Steuerresidenz zu haben, indem sie halt nicht länger als ein Drittel des Jahres sich in einem Land aufhalten, also die wandern zwischen 2, 3, 4 Ländern hin und her und umgehen damit sämtliche Pflichten, sich dort anzumelden und Steuern entrichten zu müssen, ja. Also das sind halt junge, ungebundene Leute und das würde ich übrigens auch jedem empfehlen. Also wer Anfang 20 ist oder in seinen 20ern und keine Familie hat und also da würde ich sagen, wenn du freiheitsliebend bist, hör auf, über deutsche Politik zu jammern, sondern Arsch hoch und raus in die Welt, ja. Also das ist ja für mich auch so eine faszinierende Sache, dass in der libertären Szene zwar immer betont wird, wie wichtig einem Freiheit sei, aber wenn es ganz konkret darum geht, die eigene Freiheit zu maximieren, beispielsweise indem man seinen Wohnort verlagert an einen Ort, in dem es freiheitlicher ist, dann ist das, also weißt du, dann sind Anspruch, also das, was man nach außen hier kommuniziert und der Anspruch, dem man nachher gerecht wird, das klafft dann weit auseinander, ja. Und du kannst ja theoretisch auch erstmal in die Schweiz ziehen als Deutscher, das ist da sicherlich die erste Wahl, es ist halt kulturell relativ nah und mit dem Auto kann man da weiterhin die Familie besuchen und so, also es gibt ja auch durchaus simplere oder ich sag mal nicht so einschneidende Möglichkeiten, die persönliche Freiheit zu maximieren. Nur, ist dann, wenn es dann hart auf hart kommt, ist es vielen dann offenbar doch nicht so wichtig, muss man mal festhalten, ne?
Ja, klar, natürlich. Man ist immer schnell dabei zu meckern und was aktiv zu ändern, dauert immer länger, aber das ist auch. Ich verstehe aber trotzdem den Aspekt dahinter und ich bewege mich, also ich versuche da nicht so stark einen Doppelstandard zu prägen, sondern ich sage auch immer bewusst, ich finde sau viele Sachen an Deutschland wahnsinnig furchtbar, aber ich weiß es nichtsdestotrotz mehr zu schätzen als auszuwandern. Aber das ist meiner Meinung nach eine persönliche Geschmackssache und die ist sehr fraglich. Wir sind jetzt fast eine Stunde dran und ich möchte noch eine ganze Reihe an Projekten mit dir durchgehen, zumindest noch kurz. Lass mal gucken. Also was ich erstmal noch auf der Liste habe, ist Lieberstadt in Norwegen. Was kannst du mir darüber erzählen?
Ja, das ist wieder eine ganz andere Kategorie, über die wir jetzt reden. Nämlich wir fassen das so unter dem Begriff Intentional Communities zusammen. Also das sind einfach Gemeinschaften von Leuten, die halt gleich ticken. Das ist das, was du eben so angesprochen hast. Man will doch unter Gleichgesinnten abhängen, ne? Mhm. Und das heißt, dort geht es nicht um die Aspekte rechtlicher Autonomie. Da gibt's nicht weniger Steuern oder andere Regeln durch den Staat, sondern man ist einfach im Fall von Lieberstadt in Norwegen. Man ist ganz normal in Norwegen, wie alle anderen auch, aber man wohnt halt in der Gemeinschaft von Leuten, die ähnlich ticken wie man selber. Und Lieberstadt ist halt so eine libertäre Community dort. Die haben da so ungefähr 20 Leute, die dort aktiv am Start sind. Und die haben sich da, die bauen sich das da gerade. Also es ist
also das ist auch ähnlich wie das Free State Project, nehme ich an. Also grundsätzlich in eine ähnliche Richtung, nur kleiner.
Ja, also ich würde schon sagen, bei Free State hat einen politischen Anspruch. Weißt du, Free State, okay, die sagen, wir ziehen in den gleichen Bundesstaat. Du und wohnst vielleicht im Dorf X, der andere im Dorf Y, aber am Ende gehen wir alle zur gleichen Wahl, ja? Und wir beeinflussen über unsere Stimme mit der demokratischen Teilhabe sozusagen die Rahmengesetzgebung in diesem Bundesstaat. Das ist so die Idee in New Hampshire. Ja. Während in Lieberstadt, die haben halt diesen politischen Anspruch nicht, weißt du, sondern die wollen eher so unter dem Radar bleiben, in ihrer Community ihr Ding da machen, unter Gleichgesinnten sein, wo man sich gut miteinander versteht und man hat untereinander halt ein leicht anderes Wertesystem und denunziert sich da nicht, wenn man mal was macht, was vielleicht nicht 100% im Einklang mit den Regeln des Staates steht. Wo kein Kläger, da kein Richter, weißt du? Also man ist einfach in so einer Community von Gleichgesinnten. Ich würde sagen, dieser politische Anspruch, der fehlt halt in Lieberstadt, ne?
Okay, so Agorismus so ein bisschen.
Genau, die sind auch so ein bisschen anarchistischer unterwegs, sag ich jetzt mal. Die haben gar nicht so Bock auf Staat, ja. Die wollen da ein bisschen losgelöst von den Strukturen ihre Sache machen. Und das hat's immer schon gegeben, ne? Also so Gemeinschaften. Ich meine, die Hippie-Communities aus Kalifornien sind vielen aus den 70er-Jahre-Filmen im Begriff, ja. Oder du hast viele religiöse Gemeinschaften, die ja wahnsinnig erfolgreich in ihrer Beständigkeit sind, ja. Also meistens christliche Communities, die sich irgendwie in Lateinamerika, in den USA oder sonst was befinden. Da versuchen jetzt halt Libertäre ähnlich so eine Gemeinschaft aufzubauen, ja, und wir listen das halt mit bei uns auf den Projekten auf, auch wenn es keine richtigen Privatstädte sind, aber da wir uns ja an ein freiheitlich orientiertes Publikum bieten, wollen wir denen halt auch zeigen, was es hier noch für Möglichkeiten gibt, wo man halt hinziehen kann, was eventuell für einen in Frage käme, ja.
Ich nehme dann an, ihr könnt dahin vermitteln, ne? Also weil man mit denen in Kontakt kommen will.
Klar, also Kontaktaufnahme über uns jederzeit gerne. Ansonsten kann ich auch sehr empfehlen, bei uns in die Telegram-Gruppe zu kommen. Die findet ihr bei uns auf der Webseite free-cities.org. Und dort ist irgendwie so mit eine Mitmach-Sektion, da findet man unsere Telegram-Gruppe, da sind auch mittlerweile fast 1000 Leute drin, meine ich, oder 800 oder so. Und dort findest du auch alle Vertreter von den Projekten. Da musst du nur mal in die Gruppe schreiben und sagen, hey, ist einer vom Projekt XY hier, der wird dann schon irgendwie markiert und da kannst du also ganz einfach Kontakt aufnehmen.
Wunderbar, also wir verlinken das sowieso nachher alles unten drunter, nicht, dass da jemand jetzt intensiv auf die Suche geht. Nächstes Projekt, Monte Libero in Montenegro.
Gleiche Kategorie
wie die Kategorie.
Bei denen Fokus Russisch, ja, also das sind sozusagen Exil-Ukrainer und Exil-Russen, die das zusammen gegründet haben, also Leute aus der libertären russischen Partei und ja, also ich sag mal, dort ist der Fokus ganz klar auf die russischsprachige Community. Auch, wie gesagt, kein Anspruch, kein politischer Anspruch erstmal, sondern dort wird sich erstmal nur zusammengefunden. Und ja, die haben auch einige Häuser jetzt gebaut und dort leben jetzt ein paar Leute vor Ort. Nur, ich sag mal ganz ehrlich, also nach allen Erkenntnissen, also Titus war gerade dort, aber ich sag mal so, als Deutscher ist es wahrscheinlich jetzt nicht erste Wahl, also da ist der Fokus schon sehr auf Osteuropa von der demografischen Struktur her. Mhm.
SARG, Self-Governing Territory.
Ja, SARG ist wieder eine ganz andere Kategorie. Hier, also es gibt so... Wie weit holen wir aus? Also es gibt ein paar Kuriositäten der europäischen Geschichte, ja. Und wenn wir uns jetzt Europa angucken, dann haben wir so Nationalstaaten, die man halt auf der Karte sieht. Aber wenn man ganz genau mit der Lupe hinguckt, dann findet man immer so ein paar total abgefahrene Jurisdiktionen. Wie zum Beispiel Monaco, über die wir schon gesprochen haben. Wo, also Monaco ist halt, es ist winzig, wer schon mal da war. Ja, da kannst du mit einem E-Scooter in 30 Minuten vom einen zum anderen Ende fahren. Und das ist, ist ja auch quasi, da hat irgendwann mal eine Fürstenfamilie einen Felsen gegen eine Armee verteidigt und irgendwie haben die sich diese Autonomie bis ins 21. Jahrhundert gerettet, also total kurios, ja, und ähnlich Liechtenstein, ja, das sind ja so Zwergstaaten, die ja eigentlich alle unter Napoleon im Heiligen Römischen Deutschen Reich wurden die eigentlich alle eingegliedert in größere Fürstentümer, aber ein paar haben halt überlebt, ne, und ja, eine weitere und SARG ist halt eine weitere Kuriosität, denn es ist eine sogenannte Crown Dependency, also es gehört der britischen Krone, ist aber nicht Teil von Großbritannien, also auch nicht von England, nicht Großbritannien, sondern gehört direkt der Krone. Und das führt halt dazu, dass das SARG faktisch eine Autonomie wie ein Nationalstaat hat. Ja, also die haben, die im Zweifelsfall würden sie wohl von Großbritannien verteidigt werden. Als Deutscher sollte man da keine Witze machen, denn das hat natürlich unter der Nazi-Besetzung hat das nicht hingehauen. Also da waren die von Deutschen besetzt, ja. Muss man auch mal ein bisschen sensibel sein. Aber ja, die haben im Grunde kann man sich das vorstellen wie so ein kleines Dorf auf einem Felsen im Ärmelkanal. Ja, also es liegt zwischen Großbritannien, also zwischen zwischen England und Frankreich, also geografisch näher an Frankreich dran. Ist aber britisch geprägt, ja, kulinarisch zum Glück französisch, also dort gibt's echt gutes Essen, was sehr überraschend ist für jeden, der sonst sich mal durch britische Menüs gegessen hat. Und stellt euch das vor, wie so ein, einfach wie so eine kleine Dorfgemeinschaft, die halt ein Parlament hat und ihre Steuern selber festsetzt. Anders, also besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, ja. Da wohnen halt maximal 600 Leute, also ich verwende diese maximal als Bezeichnung, weil es fluktuiert halt sehr. Weißt du, im Winter sind die unter 100, die dann dort wohnen. Dann wohnen viele auf dem Festland. Und im Sommer, ne, geht dann die Bewohnerzahl hoch. Und es ist eine ganz kleine Community letztlich. Und die verstehen sich natürlich selber jetzt erstmal nicht als Privatstadt. Aber der Sven Lorenz, ein Deutscher, der ist halt gerade dabei mit also das so ein bisschen aufzukaufen, denn die Barclay-Brüder, also von der gleichnamigen Bank, die sind halt pleite gegangen, denen gehört ein Drittel der Insel und er versucht denen das jetzt abzukaufen, die sind da gerade im Prozess drin und dann möchte er, dass dort Immobilienentwicklung betreiben, denn SARG steht kurz vor dem Aussterben, ja, also einige britische Inseln haben schon das Schicksal erlitten, dass, weißt du, wenn du so eine kritische Anzahl an Bewohnern da drunter fällst, dann wird es irgendwann schwer, Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ja, der Supermarkt, der muss halt irgendwie rentabel sein, sonst schließt er irgendwann. Ja. Und wenn du keinen Supermarkt mehr hast, wird es halt irgendwann unbequem. Ja, denk an Elektrizität, an alles Mögliche. Du brauchst immer so eine kritische Anzahl an Menschen. Sarg ist kurz vor dem, ja, nennen wir es Aussterben. Das Schicksal haben schon andere britische Inseln ereilt. Und deshalb ist die Community dort, die wissen halt, dass sie sich jetzt verändern müssen, also dass sie sich öffnen müssen. Also ich sag mal, der Dorfbewohner an sich gilt ja als ein Stück weit konservativer, ja. Und es ist, da bildet auch Sarg keine Ausnahme. Die haben also so ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Auf der einen Seite würden sie gerne unter sich bleiben, auf der anderen Seite wissen sie, das ist Selbstmord. Also die öffnen sich jetzt gerade. Hoffentlich gelingt es dem Sven, das jetzt zu erwerben. Dann wird er dort ein neues Dorf bauen, das bestehende Dorf ausbauen und halt ja, mehr Möglichkeiten schaffen. Sarg ist steuerfrei. Also es gibt eine Grunderwerbssteuer oder so, ja, aber ansonsten machst du deine Steuererklärung auf einer Seite, wo du halt schreibst, dass du nichts verdient hast. Du musst ein paar Pfund Gebühr für ein Fahrrad zahlen, aber ansonsten lebst du da relativ unbehelligt, ja. Für Deutsche sei noch dazu gesagt, man braucht halt britische Residency. Also das ist ein bisschen blöd seit dem Brexit jetzt, ja, weil man theoretisch, du musst halt irgendwie in UK dich niederlassen dürfen. Vor dem Brexit war das ja kein Problem, aber jetzt musst du halt da irgendwie rankommen.
Nächstes Projekt, das letzte auf der Established-Seite, das heißt Small Farm Cities. Das ist auch wieder eine Intentional Community, also Leute, die sich zusammenfinden, ne?
Genau, das ist halt auch in Afrika für lokale Leute eine Möglichkeit, sich zusammenzufinden und dort in der Community zu wohnen und Landwirtschaft
zu betreiben. Wo ist das in Afrika?
Boah, ich muss sagen, ich bin zu diesem Projekt jetzt nicht der Mega-Spezialist.
Aber der führt mich doch bestimmt direkt auf eine weitere Seite. Overview. Malawi,
okay. Ja, der John, der Projektleiter, der war auch schon bei uns auf der Konferenz und ich sag mal, ich würde sagen, es gibt halt Projekte, die richten sich halt eher an lokale Leute, da hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Prospera Omorazan, ne? Prospera als shiny, westlich und Ziele, also Zieldemografie ist eher Leute aus westlichen Staaten anzulocken und Small Farm Cities ist halt das Gegenteil. Das ist halt ein Versuch, die Lebensumstände für lokale Leute zu verbessern. Ne? Wie gesagt, es ist nicht entweder oder, also jedes Projekt, ne? Da können auch immer alle Leute hin, aber klar, man hat einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen, unterschiedliche Ansprüche und Infrastruktur, die man dann je nachdem baut. Und Small Farm Cities richtet sich dann eher daran, die Lebensumstände der dort lebenden Bevölkerung zu verbessern. Ne?
Okay, klar. Was mich jetzt noch, also das sind die etablierten Projekte. Wie gesagt, ihr findet die unter free-communities.org. Was mich jetzt noch interessiert, sind so ein paar der Vorbereitungsprojekte, die vielleicht magst du mir erstmal erklären, was ist eigentlich Seasteading und wie funktioniert dieses Prinzip?
Ja, Seasteading. Der Grundgedanke ist folgender. Und zwar, es gibt halt eine, jeder Staat endet ja irgendwo. Und die Staaten, die auf dem Meer eine Küste haben, die haben halt einen definierten Bereich. Ich meine, es sind zwei Grenzen, also eine Staatsgrenze und dann noch eine Grenze der ökonomischen Nutzungsrechte. Und die Idee ist halt, hinter der sozusagen Staatsgrenze sich in irgendeiner Form auf hoher See niederzulassen, denn dort hat halt kein Staat den Anspruch, Hoheitsrechte auszuüben. Und dann ist halt die Idee, wenn keiner einen nerven will, dann ist man ja im Grunde ungestört. Also gehen wir da hin und machen unser eigenes Ding. Ja, das ist so ganz plakativ mal zusammengefasst, weil der Kerngedanke hinter Seasteading. Und nun ja, jetzt ist der auch ist technisch herausfordernd, denn es ist halt schwierig, auf hoher See ist halt relativ lebensfeindlich.
Stell ich mir sagen, so vor, ja.
Und dann, die haben Versuche mit einem, Kreuzfahrtschiff das zu lösen. Die sind halt auch fehlgeschlagen. Also als Bitcoiner ist ja hier die MS Satoshi Satoshi Nakamoto oder wie sie hieß, ist ja bestimmt ein Begriff, dieses Projekt. Ja, es ist leider gescheitert.
Tatsächlich nicht. Nee,
ja, die hatten halt, ja, also ich meine, das ist die haben halt ein altes Kreuzfahrtschiff gekauft, ja, und haben halt angefangen, so Kabinen zu vermieten, so nach dem Motto, wir wohnen einfach alle auf dem Schiff, da nervt uns keiner und wir legen uns in irgendeinen Hafen und dann ist es ja auch relativ bequem von der Infrastruktur, aber auf dem Boot, da übt auch, also da kommt schon kein Polizist vorbei und fängt an, dich zu nerven, ja. Und das ist dann halt letztlich daran gescheitert, dass man keinen Versicherer gefunden hat, denn die Schiffindustrie ist natürlich gewaltigen Regulierungen unterworfen. Du selbst ein im, also ich muss dazu sagen, alle Informationen sind jetzt so ohne Gewähr, ja, so Halbwissen, das ich da habe. Selbst ein Kreuzfahrtschiff, das im Hafen liegt, braucht immer so eine Minimalbesetzung aus einem Kapitän, einem Ingenieur und frag mich nicht was, weißt du? Und jetzt überleg dir Schichtbetrieb, ja, das heißt, da muss 24 Stunden müssen da drei Leute mit einem sechsstelligen Gehalt bezahlt werden. Was das für Kosten sind, einfach um regulativen Anforderungen gerecht zu werden, da musst du noch einen Versicherer finden, der bereit ist, so einen untypischen Nutzungsfall absichern zu wollen, und daran ist es halt letztlich gescheitert. Die haben halt keinen gefunden, der das Schiff versichert, und mussten es dann halt aufgeben, ja. Und ja, dann gibt es halt von einem Deutschen gegründet, der hatte übrigens gerade ein ganz nettes Porträt in der Zeit, ja, also in einem deutschen Zeitung Die Zeit. Ein Deutscher, die haben halt Ocean Builders, die Firma, gegründet, und die bauen die sogenannten Seapods, ja, also das ist sehr futuristische, kleine, wie soll man sagen, so Einraumkugeln, die auf so einer Säule im Meer stehen. Also googelt es einfach mal, Seapods oder Ocean Builders. Und naja, da ist halt der Gedanke, man baut halt ganz viele von diesen Dingern in Küstennähe, in flaches Gewässer, und dann können die Leute dort autonom leben. Und ich persönlich würde sagen, es ist sehr speziell für Leute, die es auf das Meer zieht. Ich persönlich kann mich damit gar nicht identifizieren. Ich brauche schon Land unter den Füßen. Aber da gibt es viele, die spricht es an. Ich denke auch, dass das eine Industrie ist mit einer ganz großen Zukunftschance. Also es ist gerade technisch einfach sehr limitiert. Aber ich meine, diese Woche wurde eine Trägerrakete eingefangen von Elon Musk. Also wir bewegen uns ja gerade mit 7 Meilenstiefeln in der technischen Entwicklung.
Spannend, und, oder?
Dieses ganze Seasteading-Thema, das ist natürlich, hört sich heute noch sehr futuristisch an, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da in den nächsten Jahrzehnten eine schwimmende Stadt sehen werden. Ja, also du siehst, wenn du unsere Projektliste anguckst, da siehst du auch so Atlas Island und so, ja, da der Mason Lechina versucht da Leute zusammenzufinden, die ja mit dem Ziel halt eine schwimmende Stadt zu bauen, wo man halt auch verschiedene Sachen miteinander verbindet. Ja, der Patrick Friedman, der ist vielleicht einigen von euch auch ein Begriff, der ist ja der Enkel von Milton Friedman, und der hat ja auch das Seasteading-Institut mitgegründet und ist da aktiv in dem Bereich. Ja, der veranstaltet auch dieses jährliche kleine Festival, Ephemeral oder irgendwie so heißt es. Ich bin nicht 100% sicher, in der Bucht von San Francisco. Und ja, ich sag mal, das ist halt einfach eine Community von Leuten, die es irgendwie, die sich mit diesem Meer- oder Wasserthema identifizieren können, die da halt einen technischen Ausweg aus den Nationalstaaten suchen. Und bestimmt eine ganz spannende Sache. Also das mit den Seapods, auch jüngst quasi ein technischer Durchbruch, der da gelungen ist, das ist schon gut, denke ich mal, irgendwann. Aber gerade halt alles noch ein bisschen weit weg, ne?
Ja, klingt mega spannend. Die Seapods habe ich auch schon mal ein Bild gesehen davon. Ich dachte zuerst, ich bin in irgendeinem Science-Fiction-Film.
Ja, weißt du, die Bild-Zeitung hat da letztens einen Clip zugesendet. Ganz witzig. Also da, also das. Wir freuen uns auch darüber, dass wir auch immer mehr, ich will sagen, nicht im Mainstream, aber dass wir immer bekannter werden, und das misst sich dann auch an Indikatoren, wie dass man im Mainstream irgendwie rezipiert wird. Und ja, die Bild, also wie gesagt, die Zeit, die NZZ, die berichten, die Bild-Zeitung hat ein Seasteading-Feature gebracht. Also das, läuft gerade noch alles so in der Rubrik Kuriositäten, und es ist ja auch okay so. Ja, wie gesagt, wir sind gerade noch im Garagenmodus, ja, wo wir noch den Computer zusammenschrauben. Aber ich denke, in den nächsten Jahrzehnten wird sich da wirklich einiges auftun. Ja, also es ist wirklich eine Industrie, die sich gerade ganz stark am Entwickeln ist, und ich kann das auch nur Leuten, die vielleicht jetzt auch noch was jünger sind und zuschauen, empfehlen, dass man da mal so die Augen und Ohren offen hält, denn dort gibt es Jobs in der Industrie, dort gibt es also nicht nur die Möglichkeit, als Konsument auszuwandern, sondern es gibt ja auch Arbeitsplätze bei verschiedenen Firmen und es ist einfach eine ganz interessante Entwicklung, die da gerade stattfindet, die auch sicherlich noch die nächsten Jahrzehnte andauern wird. Hm.
Muss man Ingenieur für sein oder was macht man da am besten?
Na, ich bin ja auch kein Ingenieur. Also das es kommt
ich drauf an. Ich dachte, für Seasteading ist wahrscheinlich so, dass, so die technische Herausforderung am krassesten, oder?
Ja, also ich meine, das ist dieser Spezialfall. Also wenn du dir auf die Seite der Ocean Builder anschaust, ja, also es ist ja eine Firma, die sich ganz explizit darum kümmert, diese Seapods zu bauen. Und ja, bei denen ist, ne, also das ist ja dann wirklich äußerst technisch fokussiert. Die wollen einfach ein Produkt bauen, ja. Der Grand Romund, ja, der leitet das und aber ich würde grundsätzlich sagen, nicht sagen, dass nur eine bestimmte Ausbildung oder Qualifikation gefragt ist, sondern in jeder Firma, da gibt es immer eine breite Palette an Jobs, ne? Einer muss die Administration leiten, einer muss Marketing machen, einer muss das Ding verkaufen. Also das ist halt in jeder Firma das Gleiche. Ne? Und die eine hat den Fokus halt stärker hier, die andere dort. Und dort findet sich schon für jeden was. Ne?
Was ist die Crypto-City?
Ja, das ist das Bukele-Projekt. Ne? Also da muss man halt sagen... Das El Salvador, ne?
Aha.
Und ist es das? Also ich meine, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, das war das, was wir hier gelistet haben. Das ist neu. Das ist Isla de Margarita in Venezuela, die Crypto City. Sie heißt ähnlich. El Salvador ist Bitcoin City. Verzeiht mir bitte, dass ich diese...
Ja, das darf man also ja als Deutscher
nicht. Bei den BTC-Maxis, die werfen jetzt schon die Steine auf mich. Deshalb muss ich mich ein bisschen nachnehmen. Nein, also die Crypto City in Venezuela ist ein junger deutscher Unternehmer, der da versucht, eine Community aufzubauen. Und ich sag mal alles so, es gibt gerade unter diesem Stichwort Blockchain, Web 3.0, 4.0, Krypto, DAO und so, da weißt du, da poppen halt, also da gibt es viele Projekte, die da entstehen, die quasi den Anspruch haben, mit den neuen Technologien, die über Blockchain und Smart Contracts möglich sind, dass man darüber halt das Zusammenleben regelt, ja, also dass alle Leute in eine DAO reingehen und dort über Finanzierungen abstimmen und also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Projekten und die Crypto City ist eines davon. Die Bitcoin City, ich weiß gar nicht, ob wir die hier noch drinne haben, weil ich glaube, die liegt gerade so ein bisschen auf Eis, ne, das ist halt eben das, was der Bukele versucht mal rausgehauen hat in El Salvador, aber das scheint ziemlich still zu stehen zurzeit.
Ja, krass, weil das ist das, worüber ich tatsächlich in der Praxis am meisten weiß, weil da halt zwei, drei Leute hingegangen sind, über die ich eben entweder mit denen ich persönlich gesprochen habe oder die ich im Interview gesehen habe. Die Lina Seiche, die den kleinen Hodler macht, hier, das da. Und der Marc vom Bitcoin Hotel, der ist jetzt dahin ausgewandert, den habe ich am letzten Wochenende gesehen und ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen, die schon da waren, also gut.
In El Salvador, also ich würde ein bisschen differenzieren, denn die Grundidee ist ja, so eine richtige Stadt in so einer Wirtschaftszone zu bauen. Das hat auch nicht der Bukele sich ausgedacht, sondern schon eine Vorgängerregierung. Der hat einfach existierende Pläne aus der Schublade gezogen und hat da Bitcoin City drüber geschrieben, sage ich jetzt mal ein bisschen fies, ja. Mhm. Und ob das jetzt kommt, gerade sieht es nicht danach aus. Ja, also gerade liegt das alles sehr auf Eis. El Salvador versucht natürlich, die Bitcoin-Leute da weiterhin anzulocken. Aber dieses ganz explizite Projekt Bitcoin City wäre schon sehr privatstadtähnlich von der Idee, wie er sich das vorstellt. Also vielleicht nicht alles mit privaten Betreibern, aber dass man eben eine Sonderwirtschaftszone hat, innerhalb derer auch Menschen wohnen können und in der halt andere Regeln gelten, andere Steuersätze, andere Regulierungen, andere Niederlassungsbestimmungen vielleicht. Und das Projekt existiert so, soweit ich weiß, noch nicht und liegt so ein bisschen auf Eis. Ne? Ich muss auch sagen, zu den meisten anderen Projekten hier kann ich nicht allzu viel sagen, die wir hier in unserer Liste haben. Also was vielleicht noch erwähnenswert ist, das ist Liberland.
Der ja, darauf wäre ich auch gekommen.
Genau, weil
ich habe ich. Ja, ja, red einfach über Liberland, ja.
Liberland ist halt vielen Libertären ein Begriff und die haben natürlich auch eine große Strahlkraft innerhalb unserer Industrie. Die sind halt einfach seit einigen Jahren am Start. Und da ist ja der Gedanke, also die wollen eben keine Privatstadt sein, sondern die wollen halt ein richtiger Staat werden oder sein. Und die glauben da einen Ort identifiziert zu haben, wo die beiden angrenzenden Staaten, Serbien und Kroatien, beide keinen Anspruch haben, weil sich da die Donau, also der Fluss, der hat sich verschoben und die Grenzziehungen ist halt so, dass es jetzt so eine Landzunge gibt, die halt in keinem, also die von keiner der beiden Staaten beansprucht wird und so der Gedanke von Liberland, dann macht man doch da, also wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und dann haben die da halt daraufhin ihren Staat ausgerufen. Ich mahne da so ein bisschen zur Vorsicht, denn auf der einen Seite ist es auch cool, was die für die ganze Bewegung gemacht haben. Die sind sehr, haben eine große Außenwirkung und die bringen viel Aufmerksamkeit auf das Thema. Auf der anderen Seite ist natürlich die Rechtssicherheit unglaublich, Rechtsunsicherheit sehr hoch, denn also
wenn ja, ein Staat sein, das wird man nicht so einfach. Ja.
Also ich glaube auch nicht, dass sich das am Ende so auflöst, wie die sich das ausmalen. Ja, die bekommen immer wieder ihre selbstgebauten Hütten da niedergerissen. Der Präsident Wit Jedlicka, der ist auch, der darf das Land gar nicht betreten. Und fairerweise muss man auch sagen, die erringen auch immer wieder so kleine Etappensiege. Neuerdings haben sie eine Regelung gefunden, dass sie überhaupt nach Liberland hin dürfen. Also dann muss man da so ein Dokument ausfüllen, einen Tag warten, dann darf man da halt irgendwie hin. Und also das ist eine ganz skurrile Geschichte, was dieses Hin und Her mit den Behörden anbelangt. Die haben da halt einen sehr subversiven Ansatz. Ist bestimmt cool, wenn man da mit den Leuten vor Ort, also die in der Nachbarstadt, da haben die ihre Zelte aufgeschlagen, die haben zwei verschiedene Lager, so ein bisschen die, also wo man, also zwei Communities, wo man sich dazugesellen kann, wenn man das cool findet, nicht in Liberland selber, weil das halt relativ unbewohnbar ist und es immer wieder Streit mit den Behörden gibt. Aber ja, ich kann da übrigens sehr empfehlen, da gibt es auf YouTube coole Videos für, also gibt es einen Influencer, der ist da, hat da mal, also hat einen, also ein typischer amerikanischer Lifestyle-Influencer, der hat so einen Vlog gedreht, wie er versucht, auf Liberland zu kommen und von der Polizei gejagt wird und so. Also wenn er da Liberland eingibt und das mit den zig Millionen Views nimmt, dann findet er das irgendwo schon auf YouTube. Ziemlich unterhaltsam, aber es zeigt eben auch auf, dass Liberland halt mehr so eine Idee ist. Ne? Also in der Praxis ist das alles mit ganz, ganz großen Hürden dort verbunden. Ne?
Von Liberland, was ich davon bereits gehört habe, das ist halt wie Funk. Also unsere deutschen Öffentlich-Rechtlichen bei YouTube, berichten kann man nicht mal wirklich sagen. Sie haben eigentlich das als Beispiel rangezogen, um sich über Idee von freien Privatstädten lustig zu machen. Und es war sehr absurd, aber ich fand es halt auch einfach ein bisschen weit hergeholt, dass sie gesagt haben, sie haben eine eigene Flagge, eine eigene Nationalhymne und im Grunde genommen ja, wie du schon gesagt hast, sie haben eigentlich einen sehr, sehr komischen Rechtsanspruch.
Ja, also wie gesagt, weißt du, für die Leute, ich selber habe eine sehr kritische Meinung zu Liberland. Ich möchte denen aber auch nicht Unrecht tun, denn dort haben sich natürlich auch viele Leute zusammengefunden, die da total engagiert bei der Sache sind und darauf hinarbeiten, dass das dort Wirklichkeit wird. Da sind aber auch in der Vergangenheit ein paar komische Dinge gelaufen. Das kann man auch googeln, wenn man das möchte. Und ich sag mal, in meinen Augen ist es halt, Public Relations-mäßig ein sehr schwieriges Projekt. Und da sollte sich jeder sein eigenes Bild machen. Die machen auch regelmäßig Veranstaltungen. Dieses Jahr, ich bin auch durchaus bereit, Werbung für die zu machen, denn dieses Jahr haben die ja, Anacapulco ist ja vielleicht dem einen oder anderen Libertären ein Begriff, und die residieren dieses Jahr in Liberland. Ne? Anacapulco.
Ich dachte, die wären immer in Mexiko.
Liberland oder so, müssen wir mal nebenbei googeln. Jedenfalls, die machen halt jetzt eine gemeinsame Konferenz in Liberland oder in einer angrenzenden Stadt.
Aha,
ist ja spannend. Und für wen das? Liberpulco heißt es, ich habe es gerade nebenbei gegoogelt. Ach so, das war schon, naja gut. Naja. Das war letzten Monat. Aber gut, ich hatte das noch so grob im Hinterkopf. Und ja, also dort wäre, wie gesagt, da gibt es eine coole Community von Leuten, die sich da sehr engagiert reinhängen, rechtliche Situationen durchwachsen, wie man heute so sagt. Und ja.
Ja, ich würde mal sagen, jeder, der sich sowieso viel mehr im Detail für diese Projekte interessiert, die Links zu allen einzelnen Projekten verlinken wir, wie gesagt, sowieso unten drunter. Und ansonsten, du hast die Telegram-Gruppe bereits angesprochen, aber auf einen Punkt möchte ich auf jeden Fall zu guter Letzt noch zu sprechen kommen, und zwar die Veranstaltung Liberty in Our Lifetime in Prag, die in am 1. bis 3. November, ja, wie gesagt, in Prag stattfindet. Und da gibt es noch Karten für?
Ja, also wir machen seit einigen Jahren die Free Cities Konferenz, also unter dem Namen Liberty in Our Lifetime von unserer Free Cities Foundation. Und dort versuchen wir, alle diese Projekte, über die wir heute gesprochen haben und noch viele mehr, die ganzen Leute zusammenzubringen und alle, die sich dafür interessieren. Und dass es halt ein gewisser Austausch innerhalb der Community stattfindet, dass man sich auch informieren kann. Also wirklich jeder, der sich für dieses Thema interessiert, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, bei uns da in Prag vorbeizuschauen. Denn also das ist sozusagen, da kannst du sie alle an einem Tag treffen. Ja, also einfacher und bequemer geht's nicht. Und wir haben auch ein mega cooles Publikum. Also wir sind jetzt immer so um die knapp 300 Leute gewesen die letzten Jahre. Ja, also es läuft auch bei uns. Und dieses Jahr werden wir wahrscheinlich auch den Teilnehmerrekord nochmal toppen. Ja, und ja, deshalb, es ist der Ort, an dem man sich halt am besten informieren kann, Gleichgesinnte trifft und generell, also es ist sehr international. Wir hatten letztes Jahr, ach, über 30 verschiedene Nationen bei uns, die halt gekommen sind, ja, und es ist wirklich, also natürlich alles auf Englisch, die Vorträge, und ja, also schaut vorbei, wir legen sehr viel Wert darauf, keine trockene Konferenz zu sein, sondern es gibt ganz, ganz viel Rahmenangebot, sage ich jetzt mal, ja, also das erste Treffen am Abend vor der Konferenz, dann kann man sich immer abends und nach der Konferenz am Sonntag auch nochmal irgendwo, machen wir nochmal so, stellen wir Orte bereit, wo Leute sich miteinander einfach mal hinsetzen können beim Bierchen, beim Essen und miteinander quatschen. Also wir haben da wirklich ein mega cooles Publikum. Das freut mich persönlich total, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren so eine schöne Community aufzubauen, ja, die so kosmopolitisch ist, die engagiert ist. Leute, die nicht nur meckern, sondern die was machen. Viele fliegen auch aus diesen Projekten zu uns ein, also nicht nur die Betreiber oder die Organisatoren, sondern eben auch Leute, die dort einfach nur wohnen, die dann ein Geschäft haben, irgendwie Business machen, und die kommen zu uns, und ja, also es ist wirklich der beste Ort, um miteinander in einen Austausch zu treten. Für Deutsche würde ich noch ganz quasi das deutsche Special noch mitten hinten dran hängen, und zwar nächstes Jahr machen wir keine richtige Konferenz. Also wir machen nur eine Online-Konferenz nächstes Jahr, und übernächstes Jahr gehen wir in ein anderes Land, das weiter weg liegt von Deutschland. Das ist jetzt, steht noch nicht fest. Das heißt, das ist quasi vorerst die letzte Möglichkeit, aus Deutschland so richtig bequem zu unserer Konferenz zu kommen. Wer also mit dem Gedanken spielt, irgendwann mal zu kommen, dann dieses Jahr. Denn nächstes Jahr ist nicht und übernächstes Jahr ist schwieriger. Also kommt unbedingt vorbei. Wir haben ja so Hayek Club Regensburg und so und hier die Partei, die Libertären, ne, unter der Leitung von Florian Handwerker, die bieten auch eine Bustour aus München an. Ja, also der Titus Gebel wird auch bei der Bustour mit dabei sein. Die starten irgendwie 2-3 Tage vorher in München, machen einen Zwischenstopp in Regensburg und fahren dann alle gemeinsam nach Prag zu uns auf die Konferenz. Also wenn ihr da aus Süddeutschland kommt, dann hängt euch doch da noch einfach ran. Informationen findet ihr auch bei uns in der Telegram-Gruppe in der Event-Section. Und wie gesagt, das ist bestimmt eine super Möglichkeit für die Leute aus Süddeutschland, sich da noch an so eine quasi Reisegruppe dran zu hängen, um dann da halt, wenn man nicht alleine kommen möchte. Und alle anderen, die können auch so nach Prag kommen. Es ist wirklich super.
Klingt alles super spannend. Ich würde sagen, das war eine ganze Menge Informationen. Ich möchte jetzt zu guter Letzt trotzdem noch die Frage stellen, die ich den meisten meiner Gästen stelle. Und zwar, wenn du so aus dem Bauchgefühl heraus für die nächsten paar Jahre, 5 bis 10 Jahre so grob über den Daumen gepeilt, so deine Zukunftsprognose gibst, was ist das Best-Case-Szenario, was du dir vorstellst für die Free Cities? Was ist das Worst-Case-Szenario, was du dir vorstellst? Nehmen wir mal, dass es überhaupt nicht vorangeht und das Best-Case, dass es vorangeht, aber vielleicht ein bisschen konkreter in deinen Worten.
Ja, das Worst-Case-Szenario ist, dass sozusagen Enteignungen der bestehenden Projekte stattfinden, wie in Honduras. Also selbst wenn die dann nachher eine Schadensersatzforderung bewilligt bekommen, ist das natürlich ein herber Rückschlag, da müssen wir nicht lange drüber reden, ja. Und dass es halt darüber hinaus dann keine neuen Projekte gibt. Also das wäre so das Worst-Case-Szenario. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es eintrifft. Ja? Also ich bin da sehr optimistisch, was unsere Branche anbelangt. Denn ich bin da jetzt seit 6 Jahren dabei. In den letzten Jahren hat sich so unendlich viel getan. Wir sind so krass gewachsen, auch unter, ich sage jetzt mal, Business-Aspekten. Also es gibt 3 Firmen, die 2-stellige Millionenbeträge Venture Capital eingesammelt haben. Wir mit Tipulis unter der Leitung von Titus Gebel sind eine davon. Und das heißt, es sind mehrere Firmen gerade mit Regierungen weltweit am Verhandeln, mit Dutzenden Regierungen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren mehrere dieser Privatstadtprojekte weltweit aufpoppen sehen. Einige davon bestimmt spannender für uns in Europa als andere, keine Frage. Da ist nicht immer alles, dreht sich um uns Europäer. Also manche, die werden sich sicherlich auch mehr an Afrikaner oder Asiaten oder Lateinamerikaner richten. Aber ich denke, als Branche insgesamt werden wir einen wahnsinnigen Aufwind sehen. Es gibt auch Investmentmöglichkeiten, also bei diesen Firmen generell. Da könnt ihr auch auf tipulist.com euch in den Newsletter da eintragen, um da auf dem Laufenden zu bleiben, falls euch das Ganze unter so Business-Aspekten interessiert. Wir veröffentlichen dort auch Stellenanzeigen. Also falls ihr mal in der Branche arbeiten wollt, schaut da mal ab und zu vorbei. Und also das ist mein Best-Case-Szenario, dass wir wirklich, in den nächsten 5 bis 10 Jahren halte ich 5, 6, 7 Privatstädte tatsächlich für realistisch, ja. So viel ist da gerade auf der Welt los, also weitere Privatstädte, ja. Und nicht nur von uns, von anderen auch. Das wird auch dauern, bis dann da bis es da ans Laufen kommt, da hatten wir drüber geredet. Da ist nicht von heute auf morgen High Life City angesagt, sondern ne, das dauert halt, bis sich diese Städte dann aufbauen. Aber ich denke, der wichtigste Schritt ist eben, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, die Städte zu gründen. Und ich bin da 100% optimistisch eingestellt, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Ich denke, dass das auch als Leuchtturm in die Welt strahlen wird. Also man wird sich in den gemächlicheren westlichen Staaten immer schwieriger den Einflüssen von außen verwehren können, denn man wird einfach sehen, dass man hier abgehängt wird. Ja, die Schere zwischen Arm und Reich, die wird sich immer weiter öffnen und wir werden halt diesmal auf der armen Seite stehen, denn wenn man jetzt nach Asien guckt, was da in diesen Ländern abgeht, das ist bombastisch, was da für Wohlstandsexplosionen stattfinden. Und gerade ist es halt noch relativ gut machbar, hier in Deutschland den Kopf in den Sand zu stecken und einfach nicht sich zu informieren. Aber das wird in den nächsten Jahrzehnten immer schwieriger werden. Der Druck wird zunehmen auf die Bevölkerung im Westen, dass hier Veränderungen herbeizuführen oder die Beine in die Hand zu nehmen und auszuwandern. Die Zahlen zeigen ja steil nach oben. Also die auswandern, hat sich ja verdoppelt seit 2015. Also wir sind von 100 auf 200.000 hoch, die jedes Jahr hier dem Land den Rücken kehren. Und das sind nicht nur türkische Gastarbeiter, die zurück in die Türkei gehen, sondern das sind sehr gut ausgebildete Leute, die hier abhauen. Ich denke, dieser Trend wird sich verstärken aus allen westlichen Ländern. Und mit den Privatstädten versuchen wir, diesen Leuten ein neues Zuhause zu bieten.
Es macht Spaß, jemanden so optimistisch in einem Gespräch zu haben. Jan, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir. Also es war super. Und ich freue mich auf weiteren Content von dir.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.